Es ist wieder Klangküchenzeit.
Ja. Es ist Klangküchenzeit. Yes!
Yes!
Ich muss mich gerade so ein bisschen. Oh, ich muss mich pushen, weißt du? Ich muss mich scharf machen. So.
Ja. Und wir nehmen jetzt schon seit 16 Sekunden auf und Basti war immer noch nicht zu hören. Was ist hier los?
Ja, wir haben ihn rausgekickt. So einfach ist das, ne? So ein Scooter-Heini, so ein Kommerz-Scooter-Heini wollen wir nicht im Podcast haben.
Ist uns zu kommerziell jetzt alles hier.
Genau.
Ich erzähle unseren Hörern einfach mal, dass Basti zurzeit im Urlaub ist. Der hurt in Ägypten rum. Nee, warte. Der ist in Hurghada, genau so war das. Und hat erst überlegt, ob er irgendwie aufnehmen kann, aber weiß nicht, ist glaube ich am WLAN oder so weiß ich auch nicht.
Ich glaube, es ist schon so ein bisschen am Wollen gescheitert.
am Wille, ja. aber wir haben uns Ersatz gesucht für heute.
Ja.
Und zwar ist der liebe Jonas bei uns heute zu Gast.
Ich würde die Soundmaschine bemühen, aber die haben wir heute leider nicht. Dafür haben wir nämlich den Jonas.
Ja, der ist ich mache meine Sounds alleine hier. Ja.
Genau.
Und der Jonas war letztes Wochenende in Miami beim Ultra Music Festival. Und der erzählt uns in dieser Folge ein bisschen, wie es da so war, was er so erlebt hat. Und dann wollen wir ein bisschen mit ihm über das Festival sprechen. Und ja, ich würde sagen, wollen wir ein kurzes Intro machen und dann geht's los?
Genau, so machen wir das.
Alles klar.
Heute gibt's Gulasch auf die Ohren mit der Klangküche.
Ja, Jonas.
Ja. Soll ich mich vielleicht mal kurz vorstellen, wer ich bin? Oder?
Genau, stell dich doch mal vor. Wer bist
du? Also ich bin der Jonas überraschenderweise, ich bin leider nicht Mitglied bei Scooter. Ich bin auch so ein bisschen als DJ unterwegs, aber eher so kleinerem Stile. Bin Student und komme so aus NRW, genau. Und das Wichtigste.
Okay, was studierst du?
Achso, ja, weil ich studiere Jura in Düsseldorf. Und was das Wichtigste natürlich ist, ich bin Klangküchen-Premium-Hörer. Und natürlich.
Yes!
mega. Und auf der besten Online-Marketing-Agentur für Musik bei dancechart.de Autor.
Yeah.
Ja, also Rechnung schickst du rüber, ne? Dann nachher.
Ja, das ist alles gerade. Ich notiere das gerade, hat er sehr gut gemacht. Also.
Abhaken.
Ja.
Genau, du schreibst bei uns immer so gute Kolumnen, die auch relativ gut geklickt und geteilt werden.
Danke. Ja, genau. Ja. Also ich versuche mich halt einfach so ein bisschen da, nicht nur mal mit diesen Song-Reviews, da womit ich angefangen habe, zu beschäftigen, sondern auch so ein bisschen weitergehend. Ne? Also immer so ein bisschen kritische Themen oder Sachen, die irgendwie immer besprochen werden, aber nie so wirklich behandelt werden. Das versuche ich dann so ein bisschen in so ein paar Zeilen zu packen.
Ja, finde ich super. Und du warst am letzten Wochenende in den USA.
Ja, das ist richtig, genau. Ich war mit dem Max, der ist jetzt heute nicht dabei hier, war ich in Miami und haben da so ein bisschen Urlaub gemacht eine Woche, aber auch vor allen Dingen natürlich für Dancecharts hier, waren wir beim Ultra und haben uns da das schon im Vorfeld ausgesucht, da mal hinzufliegen und das zu machen und dann war es halt dieses Jahr soweit. Dann war ja das 21. Mal dann und man hat ja schon im November, alle, die fleißig die Webseite lesen, die haben das ja schon erfahren, hat ja das Ultra auch seine Location gewechselt plötzlich, weil irgendwie der Stadtrat da in Miami gesagt hatte, dass das nicht mehr ginge mit dem Bayfront Park. Für alle, die es nicht wissen, das war so eine Art Stadtpark tatsächlich wirklich zentral. Wir sind da mal hingefahren dann und das ist wirklich unglaublich. Also man kann sich das nicht vorstellen, dass da drin, ich glaube, pro Tag 80.000 Menschen oder so gefeiert haben. Also Wahnsinn.
Das war das, was man in den letzten Jahren immer so im Livestream auch gesehen konnte. Die Skyline von Miami und wo die DJs dann so in den Sonnenuntergang reingespielt haben.
Aber das heißt, da wart ihr auch mal, also ihr habt euch das dann auch da angeguckt.
Ja, genau.
Quasi.
Also ich muss dazu sagen, ich war schon mal in Miami, das war jetzt nicht mein erstes Mal, haha, lustig, sondern war sozusagen schon mal in Miami gewesen, 2012, also da war ich noch 12. Und deswegen kannte ich mich noch ein bisschen da aus, der Max war das erste Mal da und dann sind wir halt da hingefahren, weil wir dachten, ja komm, gucken wir uns das mal an. Und das
hast du gesagt, ey Max, komm, ich zeig dir mal meine Hut und so,
genau,
da muss mein Burgerladen, da ist mein Typ.
Ja, genau, immer noch mit der Gang so, ne? Genau, die kennen mich alle da. Nee, aber im Grunde genommen war es wirklich, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, so erschreckend, keine Ahnung. Wir haben halt versucht, wirklich vor unserem geistigen Auge dann diesen Bereich da so nachzukonstruieren. Ne? Und das ist so unfassbar klein. Also wirklich, die Mainstage, das ist eine Fläche, das sieht auf der Kamera so groß aus. Ne? Also man sieht dann, wie Sebastian gerade schon sagte, im Hintergrund immer die Skyline und alles sieht mega toll aus. Und das ist ja auch irgendwie die halbe Miete für das Festival. Ne? Und dadurch kannte man Ultra. Und dann stehst du da und denkst dir so, hey, wo soll denn hier eine Mainstage hinpassen, ne? Also, das war wirklich unglaublich. Lustigerweise stand sogar noch, ich weiß nicht, ob das Zufall war, diese Yacht, die, auf der immer, kennt man vielleicht von so ein paar Aufnahmen, wo immer die DJs drin sind, die stand tatsächlich da sogar. Also, ich weiß nicht, ob die stationär ist oder so, aber ja.
Das kann sein. Also wir hatten ja letztes Jahr den den Alex vor Ort in Miami und der hat auch Zugang zum Backstage-Bereich und der stand auch direkt vor dieser Yacht. Also da war dann sozusagen der Backstage-Bereich für die ganzen Artists, war auf dieser großen Yacht untergebracht, genau.
Ja, also wir haben auch da so Einheimische dann gefragt. Einheimische sagt man das? Das hört sich komisch an. Bewohner vor Ort, haben wir dann halt gefragt.
Locals.
Genau, Locals, genau, das ist jetzt. Ja, haben wir dann gefragt, erstens, wo hier genau das Ultra war, um uns einfach zu versichern, dass es auch wirklich am richtigen Ort ist. Und vor allem haben wir auch gefragt, wie die das so empfunden haben mit dem Ultra. Und da kam halt ganz oft dann von so Leuten eigentlich gar nicht so viel negativer Wind zurück. Also wir haben so einen Taxifahrer gefragt, so ein paar Leute da einfach, die in der Bahn saßen.
Okay, aber Moment, Taxifahrer profitiert auch davon.
Naja, also er sagte halt im Grunde genommen nur so, so sinngemäß, ja, es ist einfach komplett, die Verkehrssituation war eine Katastrophe. Ne? Und für den ist es natürlich auch nicht toll. Naja, okay. Der verdient ja dann weniger.
Okay, klar, wenn gar nichts mehr geht, ist für einen Taxifahrer auch doof.
Also für alle, die es mal interessiert, kann ich empfehlen, auf YouTube einfach mal gucken, das Miami Police Department, das ist da sehr fortschrittlich und hat einen YouTube-Kanal und die haben das die letzten Jahre immer dokumentiert, also wirklich mit einem Vlog, ne? Und da sieht man wirklich super gut, was das für ein Wahnsinns-Chaos ist. Also in Deutschland hätte das nie gegeben, glaube ich. Also, ja.
Hashtag
Love Parade.
Love Parade?
Ja, nee, aber...
Also nicht die schiefgelaufen ist, sondern schon noch die in Berlin, das war ja auch...
Ach so.
Das war ja eigentlich, aus heutiger Sicht ist doch krass, was damals gemacht wurde, oder?
Ja, aber das hat ja auch nicht funktioniert. Ne? Also das hat ja
nicht, aber schon lange. Es hat ja lange funktioniert. Lange wurde es gemacht. Also ewig hält sowas eben nicht. Siehst du jetzt bei Ultra auch, aber...
Nee, also Ultra hat ja 20 Jahre lang gehalten. Und Love Parade hat ja relativ schnell versucht, die Kosten für die Reinigung auf die Veranstalter abzuwälzen. Und
wie oft gab es denn die Love Parade?
Also die gab es oft.
Jetzt muss irgendwie mal recherchieren, keine Ahnung.
94 oder so, das erste Mal.
Mhm. Okay. Also und, am Ende muss man sich überlegen, bei Love Parade, ich weiß nicht, wann noch war das
nee,
nicht.
Nee, die gibt's noch länger. 89.
Ja, aber wann war die, also gut, die erste Love Parade war vielleicht so mit ein paar tausend Leuten, ne?
Nee, mit 150.
100, ja, okay. das ist ja noch nicht das. Da ist es ja noch nicht kritisch. Ja. Also die Frage ist, wie oft gab es die Love Parade mit über 500.000 Besuchern? Das ist ja eigentlich die Frage, oder?
Ja, so 6-7 Mal.
Ja, ja. Stimmt. Okay. Und vielleicht, ich weiß nicht, bei Ultra weiß ich jetzt auch nicht, ist ja auch die Frage, wie oft gab es das in der Größenordnung, wie es jetzt letztendlich dann auch problematisch wurde? Vielleicht gibt es da so ein Pi mal Daumenwert, wo man sagt, ja, wenn das so eine Größe erreicht, dann geht das noch 5-mal gut und spätestens dann sagen die, okay Leute, können wir nicht mehr machen.
Ja, nee, ich wollte auf was anderes hinaus. Und zwar, die Stadt Berlin hat ja erst immer die Reinigungskosten übernommen für die Love Parade und dann irgendwann gesagt, jetzt muss der Veranstalter das machen. Mhm. Und daran ist es ja dann gescheitert. Dann ist ja die Veranstaltungs GmbH von der Love Parade ist auch relativ schnell insolvent gegangen, weil die konnten die Kosten gar nicht stemmen. Und das ist so typisch deutsch, was du vorhin sagtest. In Deutschland wird das nicht funktionieren. Also das scheitert dann an so einer bürokratischen Sache, die Müllbeseitigungskosten.
Also können wir die Bundesliga bald einstampfen, wenn die Vereine für die Polizeieinsätze die übernehmen müssen?
Der Vergleich hängt ja. Du musst, also Berlin hat ja ungemein profitiert von der Love Parade. Das war ja ein Ereignis, das hat ja weltweit für Schlagzeilen
gesorgt. Ja.
Ne? Das hat die waren so dämlich.
Weltweit Touristen angelockt, also wirklich.
Absolut, und Hotels waren ausgebucht übers ganze Wochenende und die Taxiunternehmen und die Gastro hat richtig verdient, ne? Also die ganzen Restaurants und so. Und die Stadt Berlin war so dämlich, die Love Parade aus der eigenen Stadt rauszuekeln, mehr oder weniger, ne?
Das hatten wir so ein Problem bei diesen ganzen Spaßveranstaltungen. Also da gibt es so einen Streit immer, wo du halt sagst, mit den ganzen Entsorgungskosten. Ne? Da wird dann halt immer unterschieden, ist das eine Spaßveranstaltung oder so eine Art Demo? Die hat ja dann so ein Preach-Message. Ne? Und wenn du so eine Spaßveranstaltung hast, da sagt man dann halt, jedenfalls so nach der herrschenden Rechtsprechung, ja okay, da muss derjenige auch dafür aufkommen. Ne? Weil sonst würde es ja so sein, dass jeder auch seinen Geburtstag ganz groß feiern könnte auf der Straße und das müsste dann am Ende jemand sauber machen. Das kann natürlich nicht sein.
Du musst es nur Demo nennen.
Genau, du musst halt...
Ich demonstriere für meinen 34. Geburtstag.
Genau.
Und
Tabengo.
Die haben ja den Demonstrationsclaim verloren sozusagen. Ja. Also.
Ja, aber jetzt im Endeffekt, Ultra Music hat es auch quasi jetzt in der Innenstadt nicht überlebt. Weißt du, weiß man die genauen Gründe? Ja, waren es auch Müllbeseitigung oder war es Lärm?
Also es war tatsächlich, okay. Es gab drei Gründe, soweit ich weiß. Ich habe damals auch den Livestream von der Stadt Miami geguckt, die streamen das ja irgendwie lustigerweise, ihren Stadtrat da. Das war einerseits Drogenproblem, also die USA haben ja allgemein so ein kleines Drogenproblem, beziehungsweise bekämpfen die noch härter, als wir das tun. Das heißt also, da war angeblich ziemlich viel Drogenmissbrauch. Sehr klar, kennt man ja auf Festivals, ne? Da riecht es andauernd nach irgendwelchen Substanzen. Erstens mal das, da kann ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Dann war das die Verkehrssituation, habe ich ja schon erzählt, die war halt eine Katastrophe, kann ich mir auch vorstellen. Also die Videos, die beweisen das auch. Und drittens war es der Lärm. Man muss halt bedenken, Miami, ich weiß nicht, Leute, die noch nicht da waren, die können sich das schwierig vorstellen. Miami ist nicht so groß, also Miami hat 400.000 Einwohner, das ist nicht viel.
Ein bisschen mehr als Bonn.
Ja, genau.
Also groß wie Bremen.
Ja, also es ist wirklich nicht groß eigentlich für so eine Stadt, so eine Weltstadt vom Namen her, ne? Und da sind halt ganz viele Menschen, oder sagen wir mal, ich glaube, das sind eher die Wohlhabenden, die wohnen in diesen ganz hohen Towern, diesen Wolkenkratzen, den man im Hintergrund sieht, ne? Und die haben natürlich da 24/7 Beschallung und da hätte ich auch keinen Bock drauf. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die letztendlich dann gemeinsam, vor allen Dingen, weil das dann ja auch die Schönen und Reichen sind, die wahrscheinlich Einfluss haben, dafür gesorgt haben, dass Ultra dann da verschwindet.
Ja, es gibt es im Übrigen, witzigerweise hier in Bonn haben wir auch so eine Veranstaltung, manchmal in der Rheinaue, ne? Und da gibt es auch immer wieder das Problem von der Lärmbelästigung. Und das sind natürlich, könnt ihr euch ja vorstellen, wer wohnt direkt am Rhein? Die Wohlhabenden, die ihre Villen da haben und die beschweren sich natürlich über den Lärm. Und ja, die haben es auch schon geschafft, teilweise, dass hier einige Veranstaltungen gekippt wurden.
Ja, ja, also. Ich meine, in Deutschland gibt es auch Leute, die ziehen neben eine Kirche und beschweren sich über den Glockenturm. Also das ist halt Deutschland, ne? Also
das, ja.
Ging auch recht lustigerweise, das ist ja das Traurige.
Ja, gut, ich bei Kirche, anderes Thema. Ja. Jetzt ist es aber quasi umgezogen. Wie weit davon weg ist es denn?
Unfassbar weit weg. Das sind, also... Okay. Wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe natürlich jetzt nicht mitgezählt, ich könnte es bei Google Maps nachgucken tatsächlich, aber ich kann es einfach mal so in Zahlen ausdrücken, das ist, glaube ich, interessanter von der Zeit her. Also ja, genau. Das ist da so gelöst, dass du, man muss das, glaube ich, erstmal das ein bisschen erklären. Es gibt halt so eine Art Festland, das ist halt Miami an sich, Miami Downtown und so der ganze Bums da. Und dann gibt es halt diese Virginia Keys, das sind halt so Inseln, die sind, ich weiß nicht, ob das wirklich Inseln sind oder ob die eigentlich eher Festland sind, keine Ahnung, jedenfalls sind sie so ein bisschen außerhalb, die sind da so im Ozean mehr oder weniger. Und du fährst da über so eine Brücke, so ein Highway hin und die Busfahrt dauert, jetzt sagen wir mal so ein bisschen Verkehr mit ein- und ausgerechnet, schon so teilweise 15 Minuten. Ne? Also du fährst da schon ein paar Kilometer hin. So. Und dann halt mit dem Verkehr noch oben drauf und was ganz unglücklich geregelt ist, geht wahrscheinlich nicht anders, ist, du kommst halt ungefähr bei einem Dreiviertel der Strecke kommst du da an, siehst links wirklich das Festival und denkst dann, okay, jetzt lassen die uns hier gleich raus, ne? Alle aus den Bussen. Nee, die fahren tatsächlich noch locker 2 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung weiter, drehen dann dahin und kommen dann wieder zurück. So. Okay. Also das ist absolute, also in Deutschland würden jetzt die Leute auf die Straße gehen und sagen, hör, Umweltverschmutzung und das ist halt so ein bisschen komisch gelöst. Also das dauert echt relativ lange, aber es ist noch voll vertretbar, finde ich. Ne? Also das ist schon ein Stück weg, aber es ist alles im Rahmen. So, ne?
Und wie weit ist er von Miami Flughafen, würdest du sagen, wenn man jetzt gelandet ist, bis man auf dem Festivalgelände?
Also wenn man durchgeht, kann ich ja sogar ungefähr sagen, das müssten so, warte, es sind von Downtown bis zum Airport sind es, glaube ich, 8 Kilometer oder Meilen, ich bin mir gar nicht so sicher, aber von beiden. Aber das sind so bestimmt, also du brauchst bestimmt, wenn du wirklich jetzt, sagen wir mal, vom Flughafen, du landest, hast deinen Koffer dann, fährst im Taxi, was weiß ich, zu diesen Shuttle-Hubs, das war nämlich so geregelt, dass du so Anlaufstellen hattest, von denen du dann mit dem Bus halt weggefahren wurdest, 3 Stück waren das.
Ja.
Und dann bis aufs Festival, da warst du bestimmt insgesamt, jetzt ohne Koffer holen und so, ich würde mal sagen, 45 Minuten unterwegs, bestimmt insgesamt, weil halt Verkehr und so, ne?
Okay.
Also die Strecke ist kürzer, aber Verkehr halt ist halt eine große Stadt, ne, an sich.
Ja, aber ich finde insgesamt geht das alles.
Ja, das geht
noch.
Alles.
Also, ne, weil wenn du dir überlegst, also wir haben auch Festivals in Deutschland, die, da hast du erstmal kilometerweit nix, ne? Also
ja, wenn das ist ja normal.
Wenn du, sind genau, auf dem Land. Ja, genau. Ja. Wenn du Wacken oder Nature One, also da musst du ins Hunsrück, musst du da irgendwie nach oben, ich weiß gar nicht, wo Wacken genau, wo ist das nochmal? Da oben bei irgendwo Schleswig-Holstein.
Ja.
Also, ne, da bist du auch gut unterwegs. Da finde ich 45 Minuten noch vertretbar. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Was halt, was ich auch dazu sagen muss, ist, wir waren ja, habe ich vielleicht schon erwähnt, wir waren ja als Presse vor Ort. Und das heißt, wir hatten auch einen exklusiven Bus tatsächlich. Also, sagen wir mal in der Theorie, da komme ich gleich zu. Jedenfalls war da theoretisch ein Bus, der hätte alle Media, also so haben die das ja genannt, Presse halt, ne? Und Production, ich glaube, die hatten auch noch so einen Bus, also das die Leute, die halt da Light Operating machen und Kamera und was weiß ich was alles. Genau, und die hatten halt alle so eigene Busse nochmal, damit das halt besser klappt, beziehungsweise damit mehr Leute reinkommen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, bis zum ersten Abend, dass die Busse irgendwie zu wenige waren. Es war wirklich unfassbar, was die da an Flotten gemietet hatten, ne? Und die Busse waren auch alle super. Da lief dann lustigerweise so ein Aftermovie drin von, weiß ich nicht, was ein Zusammenschnitt war das, der ging so 5 Minuten, ne? Und die Fahrt hat halt manchmal ein bisschen länger gedauert, manchmal ein bisschen kürzer, und du hast diesen Aftermovie bestimmt 5-6 Mal gesehen in der Zeit, ne? Und das Problem war, manche Busse davon waren halt so ein bisschen älter. Die Anlage war dann nicht so ganz optimal und die haben echt das Ding aufgedreht, also kein Scheiß, ich habe eine Sprachmemo, glaube ich, in die Gruppe geschickt damals, da haben die echt die Ohren geblutet, ne? Das tat so weh in den Ohren, das hat so gescheppert, also das... Wirklich, wirklich.
Also schon im Mediabus voll aufgedreht, ja, damit du so in Stimmung kommst. Also ich, ja,
also mich müssen die ja nicht überzeugen. Ne? Ich bin ja so gesehen an der Zeit zum Arbeiten da. Also ich mache keine Insta-Story und sage dann meinen Leuten, guck mal, wie toll das hier im Mediabus ist. Also war aber auch in den anderen Bussen so. Also ich bin halt an manchen Tagen auch mit dem anderen Bus gefahren. Ja.
Ja. Ja. Aber grundsätzlich, Organisation stimmte nicht so wie beim Fire-Festival.
Ja, da kommen wir jetzt gleich zu. Also ich sag mal so, die Organisation war an der Theorie wirklich gut. Wenn man jetzt in Betracht zieht, dass das Ganze vor 4 Monaten geplant wurde, das muss man sich mal vorstellen. Ist das Wahnsinn gewesen natürlich, ne? Dass das funktioniert hat, Hammer.
Achso, der Location-Wechsel ist erst vor 4 Monaten
November,
beschlossen.
Genau, November 2018 kam die Nachricht, man weiß natürlich nicht, wie lange das schon im Hintergrund kursierte, aber kam die Nachricht an die Öffentlichkeit, nachdem der Stadtrat halt das öffentlich gemacht hatte, hatte sich Ultra einen Tag danach oder ein paar Stunden danach, hatten die halt Stellung gezogen, haben halt gesagt, die suchen nach einem neuen Zuhause für Ultra und soll aber auf jeden Fall in Miami sein. So, und da war die Frage, ja, wo soll das sein? Manche hatten dann schon unter Instagram geschrieben, ja, Marine Stadium ginge doch. Das ist nämlich dieses Virginia Key Areal da. Und ja, da ist dann tatsächlich auch letztendlich gelandet, ne?
Und ich habe hier gerade die Google Maps auf. Das ist ja wirklich eine kleine Insel sozusagen vor der Stadt Miami. Ja. Und da führt eigentlich nur so eine Straße hin zu dieser Insel, ne? So eine Brücke ist das mehr oder weniger.
Das ist ganz oft so in den USA, lustigerweise. Also wenn man mal runter nach zu Key West fährt, das ist der südlichste Zipfel der USA, dann fährst du tatsächlich 5 Stunden lang über eine Brücke durch den Ozean. Geradeaus.
Okay.
Erinnert mich an den Film True Lies aus den 90ern mit Arnold Schwarzenegger, wo am Ende wo die Brücke von so Kampfjets, ist egal. Ja.
Wenn du noch ein bisschen, wenn du dann reinspringst, hinterm Ultra Music Festival und immer weiter Osten schwimmst, dann kommst du nach, keine Ahnung, 100 Kilometern auf den Bahamas.
Ah, good to know. Ja, ich weiß nicht, also so, jetzt, ich kann ja mal berichten, wie es jetzt wirklich ist, wenn man auf dem Festival ist, tatsächlich. Da ist dann halt so, jetzt mal angenommen, du bist da angekommen, das Erste, was passiert ist, dir drehen 30 Leute ein Ticket an und 30 Leute wollen dir eins abkaufen. So, ne? Das heißt also, das
ist richtiger Buzzer.
Ja, unfassbar. Also ich habe das wirklich noch nicht erlebt. Ich war jetzt auf mehreren Festivals schon. Du hast natürlich immer so Leute, die so Schilder hochhalten, aber die kommen da wirklich zu dir und dann sagen so, ne, du have wristband, so und so gebrochen im Englisch. Und dann ist immer die Frage, die sich für mich stellt, dann so, okay, wollen die jetzt wirklich ein Ticket haben, weil die rein wollen? Oder wollen die so Resell-mäßig das Ganze kaufen und dann teure nochmal verkaufen? Ne? Weil was man, glaube ich, wissen muss, ist, dass Ultra war, was eine schlechte Statistik ist für so ein Festival, nicht ausverkauft. Bis zum Samstag auf Sonntag die Nacht, da ist es ausverkauft gewesen und das war der letzte Tag. Ne? Das ist schon ziemlich schlecht, muss man bedenken.
Eine Frage, musstest du dir auch ein Ticket kaufen oder diese Presseakkreditierung hat gereicht?
Also ich habe mir, wir haben uns erst ein Ticket gekauft, weil wir halt da nicht wussten, ja okay, wann bekommen wir das okay, denn das ist bei so großen PR-Firmen häufig relativ kurzfristig. Die Bestätigung, das war glaube ich jetzt 1 oder 2 Wochen vor Festival erst. Und da kann man natürlich nicht alles erst planen. Das heißt, wir hatten schon ein Ticket und haben dann gesagt, okay, dann wären wir so da rumgelaufen, haben dann aber das mit dem Media-Ticket bekommen und haben dann unser Ticket wieder verkauft. Ne? Also das ging dann auch.
Okay.
Wir haben damals auch, muss man vielleicht dazu sagen, die Ticketpreise sind eigentlich relativ normal für so ein großes Festival. Also man bezahlt $300 auf der ersten Stufe. Die haben das in so Tiers aufgeteilt. Das heißt also, danach kommen immer $25 oben drauf oder so. Also erst kostet 300, dann 325 und so weiter. Was aber dann so ein bisschen, was man in Deutschland wahrscheinlich nicht so durchgehen lassen würde, verbraucherschutzrechtlich wäre, dass du nicht $300 bezahlst, sondern du bezahlst im Endeffekt $420 oder sowas. Da kommen noch
Gebühren.
Genau, Gebühren, ja. Versand. Du bezahlst, glaube ich, $60 Versand. Das ist schon ziemlich krank. Also,
das ist ein sehr schweres Ticket.
Ja, das ist unfassbar schwer. Vor allen Dingen, wenn man auch mal vergleicht, jetzt, ich war nicht am Tomorrowland, aber was der Alex damals gezeigt hatte, diese Box, in der du dann diesen, das kennt man ja, die YouTube-Videos auch, ne? Dann, wo diese Kette da drin ist und das ist richtig schick und kein Scheiß. Beim Ultra bekommst du so einen DIN A4-Umschlag und das ist Armband drin und eine Rechnung. Und das war's.
Hammer.
Da steht nicht mal drin sowas wie, danke, dass du dabei bist, einfach nur Rechnung, Armband, komm jetzt hier hin und hab Spaß und gib Geld aus. Ne? Also,
Also wie beim Firefest.
Genau, ja, genau. Nur dass halt beim Ultra tatsächlich das Ganze auch stattfand dann, ne?
Ja, krass.
Ja, also beschwer dich nicht. Ja.
Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Wir müssen nachher nochmal ungefähr wissen, wie viel so ein Festivalbesuch unterm Strich kostet. Also der Alex hat ja damals gesagt, das Tomorrowland-Wochenende hätte ihm so 1000 Euro gekostet.
Mhm. Ja.
Mit allem Pipapo. Und wir müssen nachher nochmal wissen, wie viel dich das gekostet hätte, wenn du ein ganz normaler Besucher gewesen wärst jetzt sozusagen. Mhm. Also keine Presse, sondern
ja, mit Drogenkonsum, mit ein paar Nutten und so. Also alles eingerechnet.
Ja, das kriegst du
mit
halt Flug so auf jeden Fall. Das ist halt da drin.
Ach so, ja, ja, ach so. Das ist ein Presseticket mhm. in
Begriff. Ja, die wollen, dass du da eine gute Zeit hast und deswegen.
Ja, eben sollst du ja positiv berichten. Ja, genau. Hier, wir haben eine kleine Schneebar für dich aufgebaut. Hab Spaß.
Ja.
Ja. So, also, ja. Wie viel Uhr bist du? Wann bist du da? Machen wir mal ein bisschen zeitlichen Rahmen. Wann bist du angekommen dort? Also am Festivalgelände.
Das hat echt variiert. Also ich war mit dem Max zusammen, ne? Wie gesagt, wir waren ja in so einem Hotel. Ja. Aber als wir wirklich da waren, am ersten Tag waren wir, meine ich so. Ach ja, okay, da muss ich eigentlich erzählen, weil das ist auch wirklich wichtig und erwähnenswert. Eigentlich wären wir bei Festivaleröffnung da gewesen. Also 2 Uhr hat das immer geöffnet und 2 Uhr hat es auch nachts geschlossen. Also immer 12 Stunden offen gehabt. So.
Also was war 2 Uhr freitags oder was?
Genau, das war jeden Tag.
Freitag, Samstag.
Genau, Freitag, Samstag, Sonntag nee. Waren immer 2 Uhr.
Ach, Sonntag ja, ist noch. Okay. Genau.
Es waren 3 Tage, ganz normal klassisches Festival. Mhm. Und ja, das sah dann so aus. Wir wollten dann, wir sind mit so einem, da ist so eine kostenlose Straße, man kann sich das vorstellen, die in Miami rumfährt, da kann man überall mit gut hinkommen. Das haben die auch wirklich gut organisiert, die Ultra-Jungs da, dass das Ding wirklich die ganze Zeit fährt und die Stationen abfährt und was weiß ich was. Wir kommen dann auf jeden Fall an so einem Shuttle ab. A an. Und das war dann dieses Center, bei dem nicht nur wir unsere Pressetickets abholen mussten, die hatten wir nämlich bis dato noch gar nicht. Wir hatten nur, so gesehen, unseren Namen auf der Liste stehen. Da waren aber auch andere so B und C und D Artists, ne? Also so Leute, die ihre Tickets noch selber abholen, weil die keine Leute dafür haben oder so. Da war tatsächlich neben uns schon irgendwelche Artists, wahrscheinlich von so Techno oder sowas. Also irgendwelche Leute habe ich noch nie gesehen. Ne? Lustigerweise meinte einer, dass angeblich der Junge von Armin van Buuren da kurz rumlief. Das heißt also, da haben wahrscheinlich auch, der ist ja so ein Sohn, ne? Haben wahrscheinlich auch die Familienmitglieder und sowas ja ihre Tickets bekommen. Und auch die Leute, die ihre Tickets vor Ort abholen wollten. Es war halt so ein großes Zelt und wir kommen dann da an. Eine Reihe Presse. Und wir hatten nicht nur Presse, sondern ich hatte auch noch einen Fotopass. Wichtig war nämlich zu wissen, wenn du keinen Fotopass hattest, dann durftest du überhaupt keine Fotos auf dem Gelände machen als Festival-Pressemitglied.
Das kannte ich auch als ich vor 2 Jahren bei der Nature One genau. war das auch so. Du hast verschiedene Dinger bekommen. Es gab dann auch noch Unterschiede, ob du Fotopass oder sogar den Video-Fotopass, dann durftest du auch noch Video machen. Also die haben da ganz klar differenziert.
Okay, also ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit Videos aussieht. Das hat ja, glaube ich, keinen interessiert. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber letztendlich war das schon mal ziemlich krass. Das heißt also, ein Festivalbesucher durfte mehr als du als Presse. Ne? Das ist schon relativ lustig.
Ja, das ist leider
hat
so.
Hat natürlich
so
einen kommerziellen Hintergrund, dass du halt nicht irgendwelche schlechten Bilder machst und die dann, ne, was weiß ich was, keine Ahnung. Jedenfalls, Pässe waren kein Problem. Die waren alle da. Hat man auch relativ schnell bekommen. Und neben uns stand dann lustigerweise so ein paar Jungs von Armada und die waren halt auch so Videografen oder Kameraleute, keine Ahnung. Und die standen da schon so ein bisschen, das hat man denen schon an der Laune angesehen, denn das Ding hat um 12 Uhr aufgemacht, wir waren so um 12:30 da und dann haben wir gefragt, so ja, wir brauchen noch einen Fotopass. Und dann sagte nur der, ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, sagte einer von der PR-Firma da, da gibt es noch so ein kleines Problem, so in dieser amerikanischen Glassnet, wie man das kennt, die sind momentan noch auf dem Ultra-Gelände. Die sind nicht mal da gewesen. Da habe ich mir erstens die Frage gestellt, wie kann das sein, dass ein Festival dieser Größenordnung bei Beginn diese Tickets nicht da hat, weil die wissen ja, dass die Media-Leute häufig früher kommen. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf nur 2 Stunden bis zum Festival. Und der Verkehr war zu dem Zeitpunkt wirklich unfassbar fett.
Vielleicht, mal ganz kurz Verschwörung, vielleicht wollen die Presseleute die Presseleute nicht so früh aufs Festival lassen, weil es dann noch ganz leer ist.
Nee, wahrscheinlich mussten die noch die Hurricane-Zelte fertig aufbauen für die Gäste dann. Nee, aber du kamst dann da an, ne? Und dann ich mir so, ja, okay, dann wird das ein bisschen dauern, ne? Und dann sagt ihr mal so, ja, noch 10 Minuten, noch 40 Minuten. Wir haben da ohne Scheiß nachher 4,5 Stunden gewartet.
Wow.
Also okay, da habe ich dann echt gedacht, so, okay, und wir hatten auch keine Stühle, die haben uns nichts zu trinken angeboten, nix, ne? Und es sind halt in den USA, also für meine Ansicht nach, besser verträglich als in Deutschland, aber trotzdem halt seine 28, 30, 25 Grad immer dazwischen, so, ne? Das heißt, da ist es richtig schön warm und dann auch noch in so einem Zelt, das ist dann nochmal leckerer. Und wenn dann da stehst, da ist manche der Leute, die haben echt gesagt, nö, kein Bock, Leute, ganz ehrlich, ich mach den Job nicht, ich gehe jetzt. Die sind einfach gegangen. Das heißt, die haben wirklich ihren Job nicht erfüllt.
ey, jetzt ganz ehrlich, wenn du von irgendeiner, weiß ich nicht, lokalen Presse da bist oder so und du sollst irgendwie 4 Stunden auf dein Ticket warten, ja.
Also, ja, also finde ich auch nicht in Ordnung, ne? Also ich habe mich da...
Für euch war es ja keine Option, jetzt zu gehen.
Ja doch, ich meine, ich hatte mein Ticket noch in der Tasche, so, ich hätte das ja noch nutzen können. Wir haben das erst später verkauft.
Ja, stimmt. Ja gut, aber auch wenn ihr das jetzt nicht gehabt hättet, für euch ist ja keine Option zu sagen, ich lasse das jetzt, weil ihr seid ja nun mal nach Miami geflogen. Aber ich sag ja, ne, wenn du jetzt so ein Local Nachrichtensender da aus Miami bist oder so, genau, dann gibst du dir den Scheiß ja nicht, wenn das 40 Minuten
dauert. Nee, das ist auch einfach inakzeptabel, muss man sagen. Also das geht halt einfach nicht so. Und dann vor allen Dingen auch, was halt auch nicht geht, das hatte dann der Kollege neben mir recht, die haben sich dann richtig aufgeregt, da fand ich dann auch nicht so ganz richtig. Aber sie hatten dann halt dann so, die haben die nicht persönlich angemacht, aber du hast halt gemerkt, die Stimmung war halt oft im Tief. Ne? Vor allen Dingen hinter uns wirklich die Leute saßen, die ganze Schlange lang da, ne? Und alle dachten sich, hey, wieso sitzen die denn da alle? Und dann kam jemand Neues dazu, ist so froh und mutig vorbeigegangen und dann habe ich mir nur so gedacht, so, ja, und der Nächste, der jetzt sich hier Platz nehmen darf, ne? Und dann wirklich, ja, hat dann ewig gedauert, nach 4 Stunden hatten wir die Dinger dann, das war wirklich eine Erleichterung, die Leute sind echt in Jubel ausgebrochen, als dann diese Person mit den Tickets kam, weil die das auch irgendwie da drüben zwar wussten, aber die wollten sich irgendwie nicht darum kümmern anscheinend, also, ich weiß nicht, das war so eine ganz komische Tour, die dann gefahren sind. Und ja, hatten wir die Dinger dann, sind dann in den Mediabus und damit dann Richtung Festival. Das heißt, wir waren dann letztendlich so um, weiß ich nicht, zwischen 4 und 5 Uhr da. War halt ein bisschen schade, weil das Festival beginnt ja, wie gesagt, um 2 Uhr. Und da will man schon beeindrucken.
Ja, okay. Ja. Und das heißt aber im Prinzip ja, alle Media-Leute haben dieses, den ganzen ersten Block quasi eigentlich mitbekommen.
Ja, beziehungsweise alle Leute, die einen Fotopass brauchten. Ne? Also wenn du nur Media warst, dann kannst du ja nichts da machen, außer Luft atmen und Artikel schreiben. Dann kommst du da hin. Ja. Aber wenn du halt ein Bild machen wolltest oder sogar ein Video.
Ja, aber das ist, also wie gesagt, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber macht das nicht Sinn, das zu sagen, man zögert das ein bisschen hinaus, bis mehr Leute auf dem Festival sind, damit du nicht so Bilder machst, wenn noch nichts los ist? Keine Ahnung.
Also ich glaube, das ist
schon komisch, also was soll das denn? Egal, erzähl mal weiter.
Ja gut, ich glaube, es wäre negativ, Promo, aber naja, auf jeden Fall, wir waren auf dem Festivalgelände dann, das war halt das erste Mal, dass ich das Gelände mit eigenen Augen gesehen habe, weil wie gesagt, neue Heimat für Ultra, und das war eigentlich ganz cool gemacht, ne? Also du kamst halt auf so ein großes Gelände, ich habe mich da so ein bisschen, ehrlich gesagt, ganz lange gefragt, warum das Ganze da so ein Naturschutz, weiß ich nicht was Gebiet ist, weil da ist einfach asphaltierter Boden, da ist eigentlich nicht viel. Links ist Ozean und rechts sind ein paar Bäume. Aber ich bin,
Naturasphalt.
Genau, Naturasphalt wahrscheinlich, ja. Oder handgelegt, keine Ahnung. Aber jedenfalls bin ich dann halt, sind wir dann da auf feste Gelände. Und du kamst halt rein, hattest links und rechts schon mal die ersten Stages. Ne? Das waren die Worldwide Stage und die Live Stage. Worldwide ist diese eine, für alle, die es nicht wissen, mit diesem großen Bogen über sich. Die kennt man aus den Videos immer. Die wird ganz oft gefilmt. Mhm. Das ist so, ich würde sagen, vielleicht so wie die Second Stage. So, die ist schon relativ groß. Jetzt nicht von der Größe die Second Stage, aber da, wo du so die zweitwichtigsten auftreten. Das ist so Kaliber, Layback, Luke und so, ne?
Ja, okay. Und
der war aber nicht da.
Nee, der war nicht da. Hat aber, glaube ich, keiner
verstanden. Also nur Kaliber. Okay.
Aber da ist dann auch so, war nicht letztes Jahr auch Joyride zum Beispiel auf dieser Stage dann?
Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber kann gut sein.
Ja, ja, ich genau. Aber das,
und Salvatore Ganacci,
genau, der war auch da.
Die wurde ja auch übertragen, genau, häufiger mal, ne? Also gezeigt, diese Stage. Und ich hatte das Gefühl, da ist auch viel so Basshaus, mehr Beat und so weiter.
Genau, ne? Das war halt hauptsächlich für Schrabbelmusik und so. Ja. Genau, Bass-Music nennt man das dann so im Grunde genommen, ne? Ganz viel Breakbeat-Zeugs und so. Ist jetzt nicht so ganz mein Fall, aber ja, genau, da waren halt so Acts wie hier, Skrillex hat auch so ein Alias, wie heißt der, nicht? Keine Ahnung, so solche Mucke halt, genau, ne? Kann man sich ja, glaube ich, ganz gut vorstellen.
Also so, ich kann Jack U, Jack U-Style, oder?
Ja, nee.
Cheat Codes waren da, Cedric Gervais war da, oder Party Favor war da.
Dogblatt hießen die.
Kaizu, Zed's Dad.
Dogblatt heißt der, glaube ich.
Ah, okay.
Der Skrillex Alias da.
Okay.
Genau.
Und diese Live-Stage, da war dann wirklich mit Live-Performances, genau,
das war, oder was? Also ja, das war so ein bisschen irreführend. Also im Grunde genommen schon. Also das heißt, da haben Leute, die Live-Musik gemacht haben, wie Galantis zum Beispiel, die kennt man ja, glaube ich, noch ganz gut von Runaway und so weiter oder No Money. Solche Acts haben da Musik gemacht, also wirklich so mit Instrumenten oder so mehr oder weniger
so,
Live-Performances. Okay. Aber eben halt auch gab es halt da schon so ein paar Acts, die auch nicht live gespielt haben. Zum Beispiel, wer ist der? Markus Schulz heißt er doch, meine ich, genau, dieser Trance-Act da.
Trance-DJ, genau. Ja, Progressive House.
Genau, Trance, genau. Ja. Der hat da auch heftig abgerissen, aber zum Beispiel der hat ganz
normal. Eigentlich nur ganz,
genau,
normal.
Genau, der ganz auf, also, ja. Das war halt eher so eine, das war eine Bühne, so, wenn ihr was live habt, bitte da und den Rest füllen wir irgendwie auf mit Leuten, die halt irgendwie auflegen müssen. Ne?
Okay, okay.
Ja. Da muss man ehrlich gesagt dazu sagen,
kann hier irgendwer was, kann hier was?
Ja, das ist wirklich so viel, ne?
Und dann so, wir haben nur, ja, okay, ja, egal, dann füll den Rest mit irgendwas. irgendwelche.
Genau. Das war wirklich so, ne? Also das war so ein bisschen, habe ich nicht ganz das Konzept so ganz verstanden, weil das heißt ja Live-Stage, okay. Und da passiert auch live was. Aber na gut, die wurde auch im Zeitentag umgenannt. Ja,
oder das ist das ganz harte Eingeständnis, dass Mainstage tatsächlich pre-recorded ist und auf die Live-Stage durftest du nur, wenn du wirklich live mixt. So, die Erwartungen sind einfach schon richtig runtergeschraubt.
Genau, was halt cool war für die Live-Stage-Acts da im Vorjahr oder wie auch immer, die hatten jetzt eine größere Stage, also die war wirklich größer. Das war so ein bisschen, wer noch die Megastructure kennt, das ist diese Bühne mit diesem Dach oben drüber, die so rundum geht und so ganz viel Licht hat. Mhm. Das war so die Hälfte davon ungefähr, leider nur. Und man muss aber sagen, zum Beispiel da, die Lichtinstallationen waren wirklich sehr schwach. Also da hat man das Gefühl, die haben gespart oder hatten das nicht fertig geplant. Also da war halt LED-Screen und das Ultra ist ja ein sehr, so ein Festival, was sehr, sehr viel Wert auf Visuals und so dieses richtig technische legt. Ne? Im Gegensatz zum Beispiel zum Tomorrowland. Tomorrowland ist ja sehr mystisch und märchenhaft und das Ultra ist halt sehr rein, so in dem Sinne. Und das war wirklich nicht so beeindruckend. Also es war auch am Abend nicht so beeindruckend, als er dann so Psytrance lief und so. Das war irgendwie so ein bisschen, ja, ne. Ja, auf jeden Fall, das war halt so gesehen die Live-Stage, ne. Dann gab es da halt so Merch-Shop, natürlich so die Klassiker, so, ne, Essen, Trinken. Da kommen wir gleich mal auf die Preise, glaube ich, dann zurück. Und dann hat man aber auch schon eigentlich relativ zügig, beziehungsweise die ganze Zeit, wenn man dann durch die Sicherheitskontrolle ging, das ging super schnell auch vor allen Dingen, also habe ich noch nie so schnell erlebt, war es so 5 Minuten durch. Da war dann halt sozusagen vorne die Mainstage, die konnte man wirklich gut erkennen und die war natürlich mega atemberaubend. Also das war, haben sich die wirklich wieder selbst übertroffen, würde ich sagen. Es war auch meiner Ansicht nach einer der besten, die je gebaut haben. Und die stand wirklich cool. Was ein bisschen doof war, ist halt, wenn du dich umgedreht hast, hast du die Miami Skyline gesehen. Wenn du gerade ausgeguckt hast, hast du gar nichts gesehen. Also so eine Bühne halt. Ne? Das war ein bisschen schade. Die hätten die vielleicht drehen sollen am besten. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen.
Also dass man sowohl die Bühne als auch die Skyline sehen hätte.
Das ist ja
können.
Diese Marke Ultra. Ultra Miami heißt halt, ne, ist ja so der Spitzname, beziehungsweise Ultra Music Festival. Und das hat halt einfach den Hintergrund, Miami gehört einfach dazu, ne? Diese Skyline und die ist halt komplett verloren gegangen dadurch. Das ist halt echt ein bisschen schade. Also Leute, die irgendwie mal dieses Feeling dazwischen den Hochhäusern haben wollten, diese Hochhausparty, die ist halt gar nicht mehr da. Ne? Das ist jetzt wirklich ein reines Festival. So.
Ja, ja. Wurde jetzt transplantiert.
Genau, kann man so sagen, im Grunde genommen. Ja. Es gab dann halt, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, das Ultra hat ja vor 3 Jahren seine Subfirma da Resistance gegründet. Das ist ja so ein Techno-Tech-House-Underground so eine Marke, sag ich mal. Und dadurch haben die auch so ein paar Events, zum Beispiel auf Ibiza und so weiter. Und da haben die halt auch so eine Resistance Island. Das war ganz interessant. Das Problem war dabei, das waren so, ich glaube, 3-4 Bühnen, die war, sage und schreibe, 2 Kilometer entfernt und du musstest gehen.
Was? Innerhalb des Festivals?
Ja, die war, du musst dir das vorstellen, ich habe ja gerade beschrieben, wie das da so aussah ungefähr, also das war halt einfach eine große Fläche mehr oder weniger. Dann war rechts so ein Gang, ich habe das auch erst gar nicht gefunden am ersten Tag, ich dachte, wo ist das denn? So, ne? Weil das auch nicht ausgeschildert oder so. Das war halt so zwischen der Bühne und den Lockern, da konntest du seine Sachen einschließen, ne? Kennt man ja. War halt so ein Gang. Und der ging halt an der Straße lang, da haben die dann so einen künstlichen Zaun aufgebaut, damit da halt keiner reinkommt, ne, und so weiter. Und ja, da konntest du dann lang gehen zum Resistance-Bereich. Das war äußerst aufregend und auch wirklich toll, weil du der Sonne entgegengegangen bist. Also ich hatte wirklich keinen Scheiß von diesen, weiß ich nicht, was waren das, 15, 20, 30 Minuten Fußmarsch, die du da hinterlegst, weil du auch nicht so ganz schnell gehen kannst, sind ja Leute vor dir, hinter dir und so weiter. Und du sprintest ja auch nicht bei sowas bei solchen Temperaturen. Hatte ich echt tatsächlich mir an dem Tag einen Sonnenbrand geholt. Ne? Ich hatte mich eingecremt und nur von dieser Strecke hatte ich einen Sonnenbrand. Das habe ich schon gemerkt, als ich gegangen bin. Da hat es schon gebutzelt. So. Und dann waren wir halt auf dem Weg zum Resistance-Ding. Da war es eigentlich, ja, was soll man da jetzt erwähnen? Ne? Ich meine, das war halt im Grunde genommen auch ganz coole Bühnen. Die waren halt alle, ich nenne es mal dreidimensional. Also es war nicht nur so eine flache Bühne, sondern die ging auch immer über dich und rechts und links.
Ja. Plakat einfach irgendwo auf.
Ja, genau.
Nee. Ich darf noch eben kurz erzählen, Resistance, das war so Carl Cox, genau. Loco Dice, Adam Beyer.
Also so Techno, genau. Und
Sven Veth.
Vermeintlich coole
Acts. Ja,
genau. So, also diese Techno-Cool Acts. Mhm. So. Also musste das so sein, dass man die so krass trennt vom restlichen Festival oder hat das tatsächlich auch so ein.
Man wollte das, glaube ich, nicht. Das hat was damit zu tun, dass das halt, wie gesagt, 4 Monate zuvor erst ausgewählt wurde und man braucht einfach den Platz, weil das Hauptrennen war voll. Ich glaube aber auch, dass sie das absichtlich gemacht haben, weil Den Vorteil, den die dadurch hatten, man kennt das ja so ein bisschen, viele Festivalgänger, die sagen so ein bisschen irgendwann so, ja, dieses ganze Mainstream-Zeug, das ist mir nicht cool genug, so, ne? Oder man kennt das ja so, es gibt ja Leute, die feiern auf Techno, ist ja völlig legitim. So. Und ja. Techno ist halt wirklich meiner Ansicht nach so eine der stärksten wirklichen Szenen. So, also da sind wirklich Leute, die das komplett leben, dieses Genre, so mehr oder weniger, und auch da dann sozusagen unter Gleichgesinnten sein wollen. Das war schon ganz cool, ja, dass du nicht irgendwie bei den Techno-Beats nebenan gerade Hattern das irgendwie Hardstyle abgerissen hat, ne? Das war schon eigentlich ganz passend so. Was halt unglücklich war, war wie gesagt die Distanz. Also es kann halt nicht sein, dass du irgendwie so eine Bergwanderung auf dich nehmen musst, nur um irgendwie
zu kommen. Ja, ja, ich verstehe, dass das nervt, aber also ich muss sagen, ich war halt auch auf Festivals, wo ich gemerkt habe, zum Beispiel New Horizons fand ich teilweise, das war alles zu eng, ja. Da war, da ist die Techno Stage, die ist so einfach nur so 50 Meter hin, also noch vor der Mainstage. Also aus der, von der Techno Stage kannst du links vorbei so die Mainstage sehen, ja. Und das war irgendwie, du hast die ganze Zeit so einen krassen, so einen Durchlaufverkehr, ja. Also die Leute gucken sich da mal an, Also klar ist das doof, jetzt so 2 Kilometer zu gehen, aber wenn die Bühnen auch zu nah beieinander sind, dann lädt das, glaube ich, auch viele dazu ein, einfach die ganze Zeit so zu rotieren.
Ja, das stimmt.
Und wenn du dann mal wirklich irgendwie da feiern willst, dann ist das auch so ein bisschen nervig. Also
ja, aber kann man halt auch anders sehen. Du kannst auch sagen, Leute werden erst gar nicht ermutigt, überhaupt darüber mal reinzuschnuppern, einfach weil das zu weit weg ist. So, die gehen da einmal hin.
Ja,
das ist dann die Kehrseite der Medaille, ne? Also
ja, vielleicht muss man sich darauf einigen, irgendwie, also ist halt schwer, dass man kann sich ja im Kopf irgendein Ideal vorstellen. Das natürlich dann auf eine wirkliche Location umzusetzen, ist natürlich die Frage, ob das
genau
geht. Ne?
Also man muss auch erwähnen jetzt, gerade wo du sagtest, so, die sind manchmal zu eng und so weiter, das Hauptgänge war schon voll, ne? Also da war halt noch diese Radio Stage, die habe ich vorhin gar nicht erwähnt, weil die nicht erwähnenswert ist. Das ist halt so eine Bühne, die steht zwischen Mainstage, eigentlich zwischen allen Bühnen so ein bisschen, und so hört sie sich auch an. Also du hast da so ein 3-Lead-Mesh-Up permanent. Und das,
ja,
ist das halt ist ganz schlimm.
Ist ja,
also das ging gar nicht. Ja. Also das, da habe ich echt gedacht so, nee. Also da konnte ich selbst, als ich am Merch stand, da habe ich einen Kopfschmerzen bekommen. Weil du hörst halt links.
Das ist das große Problem zum Beispiel für mich bei Ruhe in Love, ne? Also Ruhe in Love ist ja so das Konzept, jeder kann da irgendwie, oder ganz viele privat schon fast Veranstalter können da ihre Bühne anmelden. Du hast so eine Bühnendichte direkt nebeneinander, du wirst, also das ist,
ja,
das ist dann irgendwie auch nicht mehr geil. Das ist bei Nature One im Übrigen auch ein Problem.
Okay, ja, war ich das beides auch nicht, keine Ahnung.
Ja, also Nature One ist wirklich die totale Tonvermischung. Also du musst, entweder musst du richtig erste Reihe stehen oder du musst dir irgendeinen Bunker oben drauf oder innen drin aussuchen. Aber sobald du irgendwie so mal vielleicht 20 Meter von einer Bühne weiter wegstehen willst, dann hast du schon eigentlich 3 Bühnen wieder. Mhm. Und wie du es gesagt hast, ne, das macht irgendwie keinen Spaß.
Ja, absolut.
Ja.
Also ich weiß nicht, also beim Resistance-Bereich muss ich auch sagen, war ich nicht lang. Ich war da einmal, weil der Max war eher so, also wir haben uns eigentlich ganz gut aufgeteilt. Ich war so derjenige, ich habe so die Mainstage und so eigentlich die Acts, die so alle interessieren, so die größte Reichweite, sag ich mal, haben. Einfach weil natürlich die in den Artikeln auf jeden Fall ausführlich erwähnt werden müssen und so weiter. Und man will ja auch wissen, was jetzt an neue Musik von denen kommt und was weiß ich was. Und Max war halt hauptsächlich so bei Schrabbel-Acts und Techno und sowas halt, ne? Bei mir ist halt auch irgendwie dadurch geschuldet, also für Max war das erste Mal so Festival, das heißt, also er hat da auch so ein bisschen erkundet. Ich war halt jetzt in letzter Zeit wirklich auf wirklich vielen Festivals, das heißt, ich war auch so ein bisschen, ja gut, den muss ich nicht nochmal sehen und ne. Das heißt, ich habe mich da wirklich ein bisschen gemütlich gemacht und das kommen wir mal zu dem Teil, glaube ich, den die Leute, die Besucher nicht kennen, das war nämlich der Backstage-Bereich. Wir kamen nämlich mit dem Pressemännchen in dieses Media Center und das war ein gelbes Haus, was hinter der Mainstage stand, das konnte man gar nicht sehen von vorne. Und da kommen wir schon zum ersten Problem, nämlich den Zugang. Denn irgendwann ist denen aufgefallen, dass es ja gar keinen Zugang dazu gibt. Also man kommt da ja gar nicht durch als Pressemitglied. Denn man kennt das ja auf Festivals vielleicht, wenn man irgendwie mal so einen gewissen Rang da, sag ich mal, hatte. Dann haben die immer diese Ordner an den Toren, so Listen hängen. Da steht, welches Bändchen da durch darf. Zum Beispiel Production darf normalerweise überall hin, Artist darf auch viele Sachen machen und zum Beispiel Presse darf dann schon ein bisschen weniger, ne? Und ja, dann gab es halt das Problem, dass wir eigentlich gar nicht dahin kamen. Das heißt also, wir haben dann erstmal gefragt, so, wie kommen wir denn jetzt da rein? So, dann haben die uns netterweise irgendwann da durchgelassen, weil wir denen das dann irgendwie auch beweisen konnten, dass das ja da vorne ist. Weil das ist so ein Problem, das werde ich gleich nochmal ansprechen. Die Informationen, die Ordner da hatten, waren halt katastrophal. Die wussten nix. Also das war wirklich schlimm. Aber naja, jedenfalls Backstage war halt wirklich nett gemacht. Also du hattest da WLAN, konntest dich da hinsetzen, du hattest da Essen und Trinken umsonst. Also auch alkoholische Getränke. Du hattest wirklich alles.
Auch für Presse,
ja.
Auch Essen und Trinken.
Genau.
Das ist zum Beispiel, das kenne ich jetzt von den Festivals, wo ich als Presse akkreditiert war aus Deutschland jetzt. Da gab es das, Moment, ich darf nicht lügen. New Horizons gab es auch Essen und Trinken.
Ja, das gehört also.
Bei anderen eher.
Hört sich halt auch ein bisschen, manchmal, ne? Eigentlich.
Ja,
weil
ja,
das ist halt,
eigentlich auch.
Ja, genau, gehört sich halt. Ja, und von da aus war es echt ganz cool, hatte so eine Terrasse, da konntest du echt das Festival überblicken und hattest dann hinter der Mainstage, das war schon fett, ne? Und was vor allen Dingen, glaube ich, cool war, das haben wir so ein bisschen versucht zu filmen, aber da halt da wirklich sehr strikte Filmrestriktionen galten. Ich habe einmal einen Livestream gemacht, glaube ich, den kann man auch noch auf der Dance-Chart-Seite sich anschauen. Instagram at dancecharts.de. Da konnte man dann halt sozusagen bin ich einmal da rumgegangen, ne? Und hab dann mir gedacht, ja komm, ne, sieht jetzt keiner, mach ich das mal kurz. Und ja, ich konnte halt auch, dadurch, dass ich dieses Fotobändchen hatte, tatsächlich wirklich in diesen krassen Bereich zwischen Bühne und Crowd, also wo wirklich die Boxen standen. Ich hatte Earplugs drin, ich habe immer bei jedem Festival Earplugs drin, ne, weil Ohrenschützer und so weiter. Ist, glaube ich, bei vielen noch nicht so angekommen in den USA, aber in Europa tut sich da ein bisschen was mittlerweile. Naja, jedenfalls, hört ihr mich noch?
Ja, ja,
so, ja, alles gut.
Check, one,
okay,
two,
ja, bist noch da? Bildschirm schon gerade rein. Naja, jedenfalls.
Ja, alles gut.
Bildschirm schon, gibt's das noch?
Ja, das ist so, ja, ist egal, Leute, zu langweilig. Na, auf jeden Fall, ja, jedenfalls, genau, bin ich halt zwischen die Bühne und da standen die Boxen, ich habe halt Earplugs drin gehabt und trotzdem ist da echt die Fresse weggeflogen, ne? Also, was sie da an,
ja, gut, cool, direkt von Hammer. Subwoofern, ja.
Also, ich war wirklich schon bei mehreren Festivals front of stage tatsächlich, ne? Und trotzdem, mir ist noch nie so, boah, aber muss auch sagen, der Sound vor der Mainstage, gerade am ersten Tag, da ist mir besonders aufgefallen, der war wirklich Bombe. Ich habe noch nie in meinem Leben einen so perfekten Bass gehört. Also wirklich, das war sowas von crispy, clean, abgemischt. Du hattest gar nicht diese 110 Hertz Dröhnenbässe da, überhaupt nicht. Du hattest wirklich klare Kick, 50 Hertz, so papp, 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 ne? Über die Line Arrays, da habe ich mich gefragt, dann letztendlich, was das für eine Marke ist. Da wollte ich eigentlich mal fragen, aber habe ich dann nicht mehr geschafft, weil ich nicht von D&B waren und ich kannte die auch gar nicht, weil die wirklich sehr klein waren. Ich habe mich nämlich, als ich ankam, erstmal gefragt, also für alle, die es nicht wissen, ich mache nebenbei so ein bisschen Veranstaltungen, Technik, deswegen gucke ich mir das immer so an, da wie die das machen und habe mich dann nur so gefragt, hat im Grunde genommen, wie die das schaffen wollen mit den kleinen Dingern, ne? Aber das ging wirklich gut eigentlich, ne? Klar, du hast auf jedem Festival nicht so das mit dem perfekten Sound, aber ging auf jeden Fall, ne? Also das war wirklich klasse und wenn dann da, sieht man auch auf dancecharts.de, wenn dann so die Pyro da losging nachts, ne? Also ich habe mir fast die Augenbrauen weggebrannt, also das war so heiß da, Wahnsinn. Ne, also die Leute, diese Ordner, die da standen, das sind für mich ab jetzt wirklich ganz andere Menschen, ich sehe die ganz anders, ne? Das sind wirklich Helden.
Krass. Ja, da haben die ganze Zeit so eine Brennpaste eingeschmiert. Ja,
wahrscheinlich. Nicht schon von 100 oder so. Ja. Wahnsinn. Also, wie heiß das da ist, ne? Und deswegen konnte ich halt wirklich, den DJ praktisch, ich stand 6 Meter von dem entfernt oder so. Das war schon krass. Also, die haben uns, was das angeht, wenn du Fotopass hattest, echt viele Rechte gegeben. Allerdings in einem gewissen Rahmen. Also, es gab zum Beispiel so, das habe ich auch noch nie erlebt, so ganz irrsinnige Regeln, die auch an einem Tag galten, am nächsten wieder nicht. Und dann galten sie wieder. Zum Beispiel durftest du, nur, also habe ich ja schon erzählt, eigentlich nicht Backstage filmen, das ist noch verständlich, aber du durftest auch nur von jedem Act, lass mich jetzt nicht lügen, die ersten 10 Minuten beziehungsweise die ersten 3 Songs filmen. So.
Okay, vielleicht haben die Acts gesagt, wir spielen ab Song 3, spielen wir IDs.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Was natürlich Schwachsinn ist, weil da wahrscheinlich 30.000 Leute vorstehen, die alle mit dem Handy alles filmen. Also.
Ja, ist aber auch Schwachsinn, weil einige Acts haben auch gleich als zweiten
Track oder Martin Garrix zum Beispiel hat als Intro sein neues Single Mistaken gespielt mit Matisse und Zetko. Also das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ja, ich bin auf jeden Fall dann, das war auch lustig, da waren dann verschiedene in diesem Bereich. Man muss sich das so vorstellen, in den USA ist das Pflicht, in Deutschland kommt das drauf an, dass bei Mengen ab einer gewissen Größe in der Mitte ein Rettungsgang so eine Rettungsgasse gebildet werden muss. Da sind dann so Wellenbrecher. Das ist in Deutschland nicht zwingend so. Und zum Beispiel in Europa auch nicht unbedingt. Das Tomorrowland hat das nur zu einem gewissen Teil zum Beispiel. Das sieht man von oben auch ganz gut. Peruka hat das gar nicht. Ja, das ist halt immer so ein bisschen so kleiner Stimmungskiller, weil keiner kann da zentral stehen. Ne? Du hast halt immer so ein bisschen so 2 Lager aufgeteilt.
Und das, diese Rettungsgasse, die muss mittig sein?
Die muss mittig sein, genau. Soweit ich das,
die kann nicht ein Drittel, zwei Drittel?
Die muss, soweit ich weiß, ich muss das nochmal nachlesen, aber ich habe mich mit einem da unterhalten und er sagte mir auch so, dass das wohl so sein muss. Und
Das ist natürlich doof, ne? Du kannst nicht genau vorne zentral stehen, weil so vom, allein schon so der Akustikmensch in mir will sich natürlich zentral stehen.
Ja, genau, das ist auch doof.
Also will sich ja mittig vor den Boxen positionieren. Ja. Ne?
Du bist auch jemand, der im Kino sich möglichst in die Mitte setzt.
Absolut, Mitte. Alles andere ist erste völliger Reihe Quatsch. Und Rand.
Ja.
Ja. Nee, ich find auch ganz schlimm Kinoleute, die sagen so, ich gehe letzte Reihe. Oh, ganz ja, schlimm. Letzte Reihe, Leute. Ey, von dem Rear-Speaker, der feuert über euch hinweg. Egal. Ja,
kommt drauf an, welchen Film du guckst, ne? Also, wenn du Transformers guckst, dann ist natürlich doof, aber wenn du irgendwie so ein
50 Shades of Grey,
romantische Liebeskomödie oder so.
Ja, wenn ich 50 Shades of Grey, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, da habe ich 15 Mal im Kino geguckt, da war mir auch egal, wo ich saß. Ja,
wenn du 50 Shades of Grey im Kino geschaut hast, ne? Dann ist irgendwas in deinem Leben falsch gelaufen.
Ja.
Also ich hab so eine Unlimited-Card.
Warte. Die Freundin mittlerweile habe ich nicht mehr.
Ich habe so eine Unlimited-Card und kann deswegen unendlich ins Kino gehen eigentlich, aber selbst den Film habe ich mir selbst kostenlos nicht reingezogen. Also,
wie kommt man denn an so eine Karte?
Das kannst du kaufen, also so mieten, wie man
Das kannst du kaufen.
Ja, kannst du kaufen. Musst du den richtigen kannst Typen kaufen.
Brauchst du Geld. Spaß. Kennst du Geld? Kennst du nicht?
Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt so gewisse Kinoketten, einfach mal gucken auf der Webseite, die haben meistens sowas. Es kostet unterschiedlich viel und dann kannst du gucken.
Monat. Flatrate.
Genau, ja, richtig. Eigentlich ganz praktisch. Nee, aber um nochmal aus Ultra zurückzukommen, genau, ist halt diese Rettungsgasse dann und vor allen Dingen ist das auch schwierig für Leute, die so einen Symmetrietrieb haben. Die stehen natürlich immer so schräg und auch all deine Fotos sind schräg und du siehst dann immer die Leute, die so ihre Hand so in den Mittelgang halten, so, ne? So, oder ich habe auch eigentlich meine Hauptaufgabe war, neben Fotos machen, da tatsächlich irgendwelche Getränke aufheben, die Leute in den Mittelgang gefallen ist oder keine Ahnung was. Haben die immer gefragt, hier, ne, und so weiter und keine Ahnung.
Ach so, okay.
Also du kannst da lang gehen.
Ja, ich konnte überall hin. Also ich habe da auch Videos und Bilder von. Also ich konnte wirklich
alles. Geil. Ablaufen. Du stellst dich immer so die ganze Zeit so mittig hin, reckst dich so.
Nee.
Ist das also, schön mittig hier. Ehrlich, und
ich habe mich bei manchen Sets am Ende, bin ich dann in den Gang gegangen, auch wenn es ja eigentlich nicht erlaubt war. Das Lustige war halt, die Kollegen vorne am Gate, die haben aber schön durchgewunken, immer rein hier, ne? Und die hinten alle raus, ne? Und das heißt, du wusstest gar nicht, wo du hin solltest. Ich habe mich dann immer so zwischen den Subwoofern hingestellt. Da konnte man mich erst nicht so gut sehen und zweitens ist mir nicht so das Ohr da rausgekommen. Gepustet worden. Ja, auf jeden Fall. Und dann, du konntest da wirklich, also es war schon beeindruckend natürlich. Du hattest eine super Sicht und auch die Bilder dann natürlich. Und ich habe mich dann auch immer schön da so in den Mittelgang, dann diese Wellenbrecher habe ich mich schön da hingesetzt dann, während da alle schön standen und habe ich mir erstmal so einen gemütlichen gemacht. War ganz praktisch. Ja. Ja, das war halt eigentlich im Grunde die Mainstage so. Also da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Du konntest halt von hinten einmal rumherum gehen. Die haben halt die Restriktion geändert. Du durftest zum Beispiel nicht mehr an dieses Boot, was dann rübergefahren ist übrigens. Also auch tatsächlich wieder dasselbe Boot, da an der Seite stand, wo die Artists drin waren. Da durftest du diesmal nicht hin. Da durftest du nicht mal in die Nähe, was ich auch verstehen kann. Ich kann mir halt
irgendwo wollen die Artists ja auch
genau, mal hier hoch. Also ich finde das auch albern. Also zum Beispiel, ich bin auch jemand, also du siehst da ja zwangsläufig 10 Stars pro Stunde oder sowas, ne, hinter der Bühne. Da siehst du irgendwie zum Beispiel hier, der Sänger von Van Halen war ja da, wie heißt der nochmal, kenne ich mich nicht mehr aus, der eine da, wisst ihr schon, der Jump gesungen hat, halt, der war ja bei Armin van Buuren, der Opening Act, und also mit ihm zusammen und da hast du halt auch im Grunde genommen den halt mal gesehen und so, aber ich bin dann keiner, der so hinläuft und sagt so, komm, lass mal ein Foto machen oder so, das finde ich so ein bisschen schwierig irgendwie, ich weiß nicht. Ne, und vor allen Dingen, ja, du kannst ja wie gesagt dann nicht auf diesen Außenbereich und wenn du dann irgendwas gefragt hast, zum Beispiel, dann habe ich am ersten Tag gefragt, ja, wo ist denn hier der Fotobit? Denn der war immer in der E-Mail die Rede von so einem Fotobit, wo halt alle Fotografen hin können, um gute Bilder zu machen, aber keiner wusste, wo der ist. Dann frage ich da alle rum, wirklich, und sagt so, vor allem das Lustige ist, die sagen dann nicht so, ja, ich weiß nicht, mit einer unfassbaren Sicherheit sagen die, ja, das ist da hinten. Also dann musst du da hinten durch und da vorne ist das. Dann gehe ich da hin, und das sind teilweise echt Schrecken gewesen, ne? Gehe ich da hin, sag so, someone sent me, also jemand hat mich hingeschickt, ne, für ein Fotopad, so. Ja. Nee, der ist ganz woanders. Also guck mal, da hinten, du musst da so da vorne rein und.
Vielleicht war das so ein Running Gag
genau,
unter den
Ordnern. Die haben immer so funkriert dann so, ey, da kommt gleich einer und den, ne? So. Da kommt,
die haben mich so Routen laufen lassen. Das war so.
Nee, da habe ich auch gedacht, das ist halt scheiße. Das heißt, am ersten Tag konntest du fast nichts an Bildern machen oder so, das war halt echt doof. Aber zweiter, dritter Tag ging das dann eigentlich. Aber auch da zum Beispiel, dann wurde der Eingang für die Presse 10-mal hin und her verlegt und boah. Also es war organisatorisch wirklich nicht gut. Für die Presse war es wahrscheinlich ein schlechteres Erlebnis als für die Gäste und das sollte ja eigentlich nicht so sein.
Jetzt ist halt die Frage, du warst ja leider das letzte Jahr nicht da, ob das einfach immer so ein Chaos ist oder ob das wirklich dem geschuldet ist, dass das quasi alles noch ein bisschen jetzt auf Biegen und Brechen auf der letzten Sekunde organisiert werden muss, weil wissen wir jetzt nicht.
Also ich kann es mir vorstellen, dass das tatsächlich halt in dieser neuen Organisation gelegen hat, habe ich ja vorhin schon so erwähnt, weil ich meine, der Alex war der letztes Jahr da und der hat jetzt eigentlich nicht davon berichtet und auch der Abel, unser Kontaktmann dafür, sag ich mal, der zum Beispiel hat ja auch nie gesagt, dass das irgendwie ein Chaos wäre und anscheinend auch die Leute, die von Armada da waren, also anscheinend jedes Jahr, denke ich mal, oder mehrmals schon mal da gewesen sind jedenfalls, die haben das auch so anscheinend noch nie erlebt. Ne? Ich habe mich da mit einem unterhalten von der Konkurrenz aus den USA, so eine große EDM-Webseite. Und der sagt auch...
Kollegen.
Genau, Kollegen.
Du darfst ruhig sagen, wie die
alles. Ja, youredm.com war das, der liebe Matthew, Grüße gehen raus. der hat dann im Grunde genommen halt so ein paar Infos auch nochmal gedroppt und mit dem habe ich mich auch ein bisschen unterhalten. Und da haben wir dann eine ganz interessante Feststellung gemacht, nämlich die Crowds sind komplett anders. Also wirklich die Crowds in den USA und jetzt zum Beispiel Europa, Perukaville, sag ich mal als Beispiel, weil die Größen technisch das gleiche sind und auch die Acts so vom Kaliber das gleiche sind. In Deutschland hast du ganz viel dieses Moshpit, Rumgespringe, und ganz viel, ganz nervig immer Handy raus, filmen, mitschneiden, NRD, also eine NDR-Doku machen, keine Ahnung, ne? Also die schneiden teilweise ja mehr mit als das Festival selbst. Und das ist bei den USA gar nicht so. Das fand ich ganz interessant. Also ich stand auch oft in der Menge, weil ich halt natürlich nicht nur so als Media-Fuzzi mir dann an der Seite angucken wollte, wie das Ganze so von der Seite aussieht. Und ich wollte auch wissen, wie ist das für die Festivalbesucher? Und wirklich, ich habe unfassbar wenig Handys gesehen. Also klar war Martin Garrix so richtigen Shootingstars, aber bei ganz vielen Acts, auch wirklich großen, nicht.
Ich habe hab mir das David Guetta-Set gestern noch angeschaut und als der angefangen hat, da waren ungefähr 1 Million.
Ja, ja, genau, ja, ja, klar. Also das Intro sage ich ja, ne? Also Martin Garrix, diese großen Shootingstars schon, aber wenn du das mal vergleichst, also mein Empfinden von allen Sachen, die ich je gesehen habe, waren wirklich mit am wenigsten. Ne? Und selbst auch bei Martin Garrix, dann filmen die mal so das Intro mit oder so einzelne Passagen oder wenn er sagt zum Beispiel hier Handys raus, ne, Goldgeist links, rechts, dann. Aber letztendlich hält sich das wirklich in Grenzen. Also das ist immer noch besser als in Deutschland tatsächlich. Und man darf auch nicht vergessen, so von der Kamera sieht das immer ganz anders aus, ne? Weil von der Kamera sah das auch aus, wäre die Mainstage, dieser Bereich da vorne groß und der war alles andere als groß. Also die Mainstage war wirklich von der Crowdtest ziemlich klein. Das haben die schlecht gelöst.
Den Effekt hast du ganz oft, dass das im Fernsehen oder auf Fotos immer viel größer aussieht als
das Objektiv, was die nachher ist. Wahrscheinlich da. Keine Ahnung, würde ich kein
Experte. Jetzt hast du ja gesagt, so aus Mediasicht war es organisatorisch etwas problematisch. Konntest du denn irgendwie rausfinden, wie das für den normalen Festivalbesucher war? Hat der von diesem Location-Wechsel, von den organisatorischen Problemen irgendwie was mitbekommen oder war das für den durchweg gut?
Ja. Weißt du dazu irgendwas? Ja, kann ich sagen. Und zwar wurde ich nämlich dann, sag ich mal, am Ende des ersten bzw. zweiten Tages, wurden wir dann auch wie normale Festivalbesucher, sag ich jetzt mal so abwertend, behandelt. Denn der Mediabus, der funktionierte nicht mehr.
Wie der Pöbel.
Ja, genau. Der Mediabus, der weiß ich nicht, da wusste keiner mehr, wo der ist, wie das halt so üblich war mittlerweile. Man wusste eigentlich, wenn man jemanden was fragt, dann bekommt man keine Antwort, sondern nur eine nächste Frage. Und deswegen, ja, was war dann so am ersten Tag, hat man vielleicht in Deutschland mitbekommen, hat sogar die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet, war da absolutes Chaos. Also am Ende des ersten Tages muss man sich vorstellen, ich habe ja vorhin erklärt, wie dieser Weg zu dieser Resistance Area da aussah, dass da rechts so ein Zaun war. Und der hatte halt so Tore. Und da waren dann auch die einzelnen Busse dann immer, sollten die am Abend halten. Hat dann auch funktioniert anscheinend. Ich muss sagen, ich bin eine Stunde vor Festivalende gegangen, weil es war kein großer Act mehr da. Ich musste den Artikel schreiben und so weiter. Dann ist danach halt das absolute Chaos ausgebrochen. Ne? Also das heißt, da sind nach Videoaufnahmen und Zeugen und so weiter zufolge am Ende 15.000 Menschen ungefähr zu Fuß nach Hause gelaufen. Diese, weiß nicht, wie viele Meilen das waren zurück. Also die waren da 3 Stunden unterwegs teilweise. Das geht natürlich überhaupt nicht.
Ach so, über diese Brücke?
Die sind über die Autobahn gelaufen.
Ach du,
das war Wahnsinn. Also ich muss auch sagen, das geht natürlich gar nicht sowas. Das ist absolute Vollkatastrophe, gerade wenn man bedenkt. Ich habe das am ersten Abend noch miterlebt, weil nach mir sind viele gegangen, beziehungsweise mit mir, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht mehr, wer da geendet hat als Act. Muss ich mal nachgucken. Aber jedenfalls.
Erster Tag war Marshmallow, oder
nicht? Ja, ja, genau. Ja, gut, den will ja keiner sehen. Deswegen sind alle gegangen dann. Tiesto war schon so mittelmäßig, sagen wir es mal so. dann sind halt die Leute gegangen. Und dann hatten die da allen Ernstes so ein Drehtor aus dem Zoo. Ne? Man kennt das ja, wo man nicht dann wieder reingeht, sondern einmal so durchgeht und dann dreht sich dieses Tor mit und dann ist es wieder zu. Ne? Kennt ihr ja wahrscheinlich. Genau. Und dadurch haben die halt zehntausende Menschen gejagt. So, hätte ich denen auch von vornherein sagen können, dass das nichts werden wird. Vor allem lustigerweise waren daneben ja die Tore, die hätten die einfach aufmachen müssen, aber nee, geht nicht, weil eine Erklärung war dann der Ordnerin, die habe ich daraufhin dann mal angesprochen, was das denn hier so mehr oder weniger sollte. Man wolle verhindern, dass der Ort, also dieser Platz davor, zu crowded, also zu voll wird. Ne? Dass die Leute auf die Straße gehen, was weiß ich was. Habe ich mir auch gedacht, was davon jetzt besser, so mit so ein paar gequetschte oder gebrochene Arme oder halt so ein paar Leute da vorne. War dann halt.
Also du hast alle durch so ein eisernes Drehkreuz gejagt.
Also der Hauptausgang, also wo die Busse hielten, war halt da. Du konntest auch noch durch den Hauptausgang, da musst du aber eine ziemliche Ecke wieder laufen, weil du so gesehen durch den Sicherheitsbereich rückwärts gelaufen wärst. Das hat natürlich keiner gemacht, weil warum sollte man das machen? Das hat halt keinen Vorteil gemacht. Du wärst ja eh wieder zurückgelaufen. Ja. Das ging halt gar nicht. Ne? Also das war wirklich anscheinend, würde ich mal behaupten, den Schilderungen und meinen Erlebnissen zufolge, dass sie da ganz, ganz knapp so einer Love Parade 2.0 ausgewichen sind, ne? Weil das war wirklich Wahnsinn. Also ich kann dann auch noch am zweiten Tag mal schon dahin springen und am Abend, da haben die das dann besser gelöst. Die haben sich auch noch über die Nacht entschuldigt, dass das natürlich überhaupt nicht geht und so weiter. Es gab, soweit ich weiß, keine größeren Verletzungen oder so. Aber da war es dann so, also ich bin dann auch, ich glaube um 2 Uhr tatsächlich gegangen, Da war nämlich, glaube ich, Martin Garrix hat die Mainstage geclosed. Das war ja so einer der Highlights des Festivals. Ja, dann sind natürlich alle gegangen, weil war halt nichts mehr los. Die haben das dann so lustigerweise gelöst, dass sie irgendwie so große Stars wie Afrojack irgendwie dazu gebracht haben, auf so Nebenstages noch so ein bisschen Musik zu machen, ne? Dass die Leute so ein bisschen.
Ach so, um die Leute, so um das Ganze so ein bisschen zu entzerren.
Haben die Getränke und Essenstände länger offen gehabt, also Merch und so weiter, dass die Leute einfach so ein bisschen noch da bleiben. Ja, hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ja, klar, wenn du so und so viel hunderttausende Leute da hast und dann sagst du Punkt 2 Uhr, zapp, Strom aus, halt. Tschüss.
So, und da war das dann so, also ich bin dann halt, eigentlich war ich auf dem Weg zu meinem Media-Bus, der dann natürlich nicht existierte, wie ich feststellen musste. Jedenfalls war es dann so, dass ich auch diese Strecke wieder Resistance, ne, diese Strecke da langgelaufen bin. Und ich würde jetzt mal behaupten, und das ist jetzt, glaube ich, keine Übertreibung, ich bin da an der Schlange langgelaufen. Die war nicht, das war keine Menge mehr, die gedrückt hat, aber die Schlange war, ich würde tippen, 20.000 Menschen lang. Also ich bin bestimmt 15 Minuten an Menschen vorbeigelaufen, die einfach nur standen. Ja, also das war Wahnsinn. Also das war auch wieder, da habe ich mir schon gedacht, also okay, ich habe mich dann, muss ich ehrlich sagen, von meinem Armbändchen, wo Media drauf stand, so ein bisschen Gebrauch gemacht und habe mich dann durch so einen Ausgang da rausgeschmuggelt, indem ich gesagt habe, ja, ich müsse ganz schnell hier raus und mit dem Bus zurück zum Hotel Artikel schreiben, was ja auch stimmte. Dennoch ist es natürlich so, dass ich dadurch, glaube ich, so ein bisschen Vorteil genossen habe, da nicht 4 Stunden stehen zu müssen oder was weiß ich, wie lange das da ging. Also ich weiß nicht, vielleicht haben die noch irgendwie was gelöst, aber ich bin jetzt nicht da geblieben, um das zu dokumentieren. Ne?
Und wie geht's Max mittlerweile, nachdem er 4 Stunden da gestanden hat?
Nee, der ist noch früher sogar gegangen, glaube ich. Der hat das noch anders gelöst.
Hast ihn einfach zurückgelassen?
Ja, nee, wir haben uns halt aufgeteilt. Wir wollten halt natürlich, dass wir möglichst viel abdecken, ne? Weil rückt ja nichts.
We leave all men behind.
Genau, Max hat ja erzählt.
Sorry, kann dir nicht helfen.
Nee, der Max hat ja erzählt, er war so auf Schrabbelmusik und Techno und so. Und, ja.
Kannst du das ein bisschen weniger abwerten vielleicht mal formulieren? Das wäre schön.
Schrabbelmusik?
Es klingt immer so ein bisschen leicht so.
Ich weiß nicht, ja, Bassmusik kann ich so sagen. Schrabbelmusik, ich meine, ich das gar nicht werten. Das ist halt so halt.
Oh, ich höre da immer so ein ganz bisschen, ja, so diese Stages, die keinen interessieren und die man jetzt nicht so kennt, die Leute nicht so hören.
Das ist nicht, das sind nicht meine Genres, das mache ich kein Geheimnis draus, aber nee, die waren ja gut besucht. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mal gehört, auf dieser Resistance Island waren von 80.000 pro Tag insgesamt, also auf dem Festival, waren glaube ich 10 oder 15.000, also es war anscheinend schon ziemlich gut besucht.
Okay, krass.
Ja. Nee, aber mir ist das, also ich meine das jetzt nicht abwerten, weil da war ja, wie gesagt, viel los und gerade, wenn man mal bedenkt, hier dieses, wie hießen die so auf dieser Mainstage, Sebastian, was du auch gesehen hast, weißt du, die so Dubstep gespielt haben und so ein Zeug. Das waren hier Slender und
Nightmare.
Genau. Du, was die da haben, so ein Projektnamen dafür. Also ich würde sagen, die haben wahrscheinlich so mit am meisten abgerissen. Ne? Das war schon Wahnsinn. Also die Amerikaner stehen da mehr so auf so Dubstep als wir Europäer. Und das war schon heftig. Also Überstimmung.
Ja, das war auch mein Eindruck aus dem Stream. Also so, wenn mal, wir mögen ja immer so diese Four to the Floor oder Four on the Floor.
Ja, Hardstyle,
ne? Also straighte Housebeats, ne? Und aber immer wenn so gebrochene Beats waren, dann sind die Amis da richtig abgegangen. Ja. Also dann fingen die an, dann Headbanging zu machen und so. Das ist immer noch dieses Hip-Hop-Gen, was die drin haben, ne? Diese R&B-Sachen sind ja auch alle nicht four on the floor.
Ja.
Und das feiern die irgendwie härter.
Die hatten auch so ganz viel, also man kann ja nachgucken bei 101 1001, kann man ja nachschauen, was die meistgespielten Tracks waren, das hat der Max gemacht und das war lustigerweise wieder mal Losing It, also das ist eigentlich auch schon so eine Message, dafür, dass jetzt so gesehen ein Jahr lang Losing It so ein bisschen der Festival-Burner schlechthin war.
Aber mit meistgespielter Track meinen die auch jegliches Mashup von Losing
It, das weiß ich
ne?
nicht, wie das genau war, das müsste man jetzt nachgucken.
Ja, weil ich glaube, es wird fast, also die meisten spielen einen Mashup davon.
Ja, das kann, also auf der Mainstage wurde das tatsächlich der Originaljob auf jeden Fall jedes Mal gespielt, soweit ich weiß. Außer einer hat, ich glaube, David Guetta hat das nicht im Original gespielt, aber sonst haben die es alle im Original gespielt. Ja. Ja, also das war schon wirklich oft, ne? Und das ging auch wirklich noch krass ab, also die Leute waren da nicht müde von. Aber der zweite Track war dann im Grunde genommen irgendwie schon so ein Rap-Ding von Travis Scott oder wie der Typ heißt, keine Ahnung.
krass.
Also war Kontrast. Ja.
So, Geld.
Geld.
Was muss man da lassen?
Genau, also habe ich ja schon erzählt, du bezahlst, wenn du schnell warst, $400 für das Ticket. Wir müssen ja sagen, das war $300. Also wir müssen halt die Gebühren eigentlich draufrechnen und so weiter, weil die bezahlt ja jeder.
Genau. Alles zusammen. Genau,
also wir haben, ich glaube, so knapp über $400, $410, sage ich jetzt mal, für das Ticket bezahlt. Und dann.
Also rund 300, 360 Euro.
Genau. Okay. Ist jetzt schwierig natürlich nachzuvollziehen, weil wir hatten natürlich Essen und Trinken umsonst. Das heißt, ich habe mich natürlich jetzt nicht da so eingedeckt. Aber das Essen war so ungefähr, also so Pizza und so weiter, kostete $8. Das war auch in Ordnung so. Das ist normal für Festivals. Also der eine oder andere wird jetzt denken, oh, was ist das denn? Aber das ist relativ normal. Die hatten lustigerweise keine Tokens. Das ist richtig gut. Man konnte wirklich nachvollziehen, wie viel das kostet.
Konnte man mit Cash zahlen?
Ja, US-Dollar und ich glaube Kreditkarte oder so. Und Apple Pay. Boah. Ja.
Ja, aber das ist ja mal ja, geil. Also,
das war wirklich praktisch, ne?
Keine komische Umrechnung, genau. Kein, weil dieses, das muss man ja auch mal sagen, diese Aufladung von irgendwelchen Bändchen und so, das ist ja auch immer wieder eine extra Schlange, richtig, ne? Das nervt so. Also, und dann am Ende hast du da irgendwie Geld drauf, dann musst du wieder rücktauschen und so, kriegst einen schlechteren Kurs. Also ich finde, das ist. Es ist, aber es ist nicht nur Abzocken, es ist auch so, es ist so richtiger, finde ich, so ein Ballast. Also für mich war es teilweise so, dass ich dann auf Festivals gesagt habe, habe ich keinen Bock, ich kaufe mir jetzt nichts, weil jetzt müsste ich schon wieder dahin, müsste mir da wieder was aufladen und dann machst du drei Wege, ich will doch einfach nur zu dem scheiß Laden da gehen, mir eine Pizza kaufen. Ja,
ja, du wirst abgezockt und zusätzlich hast du noch Handicap durch Zeitverlust und so.
Vor allen Dingen, mittlerweile, die Festivals machen sich auch so einen Sport daraus, die verkaufen dann schon mit dem Ticket meistens so Angebote, so zum Beispiel, kauf das Ticket und, was sie sich 100 Tokens oder so, ne? Und dann kriegst du die 10% günstiger oder so, dass du halt auch
Hashtag Fire Festival, die wollten doch über den Token Vorverkauf quasi noch das Festival weiterfinanzieren. Das
weiß ich gar nicht mehr, kann sein, ja.
Ja, die haben quasi, als sie gemerkt haben, das klappt alles nicht, wir haben keine Geldgeber mehr, haben die nochmal angefangen, so die Leute zu ermutigen, dass sie vor Festivalbeginn einfach schon ihre Wristbands da aufladen und so weiter, ne? Also, ja.
Ja.
Völlige nervige Kacke.
Aber ich sag mal, ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, am Peruka, weil habe ich, glaube ich, für das ganze Wochenende, man musste natürlich Alkohol ausrechnen, beziehungsweise, also ich habe da halt nichts getrunken, so. Deswegen, das ist natürlich wieder deutlich teurer dann, ne, ist klar. Aber ich weiß zum Beispiel, für das Peruka, das kann man wirklich 1:1 sehen, weil die Preise waren eigentlich identisch, halt nur US-Dollar und Euro, ne, habe ich damals so, ich weiß gar nicht, 200, 300 Euro nochmal mindestens drauf dagelassen. Und die musst du auch da lassen, ohne Alkohol gemerkt. Also wenn du trinkst, dann kommt dann nochmal.
Ja, Alkohol müsste man rausrechnen, der eine trinkt sehr viel, genau. Der andere ganz wenig, das kann man nicht sagen.
Halt, aber man muss dazu sagen, die hatten halt, netterweise, das scheint so ein Trend zu werden, diese Free Water Stations wieder, das heißt, du konntest dir so einen Beutel mitnehmen oder da kaufen und dann Leitungswasser, was das da ist, also Chlorwasser in den USA, trinken.
Ja, ja.
Und das war halt eigentlich ganz nett, habe ich zwar nie in Anspruch genommen, weil so warm fand ich es jetzt nicht und ich war ja, wie gesagt, nicht so viel in der Menge oder beziehungsweise nicht nur, aber da waren halt auch wirklich sehr, sehr große Schlangen, also da hätten die, glaube ich, ein paar mehr von machen können.
Ja. Ja, aber allein das gibt, finde ich schon krass. Also ich habe ja hier schon Festivals erlebt, vor 2 Jahren, wie gesagt, und es war brüllend heiß und dann stehst du da in einer ewigen Schlange, um dir dann für 4 Euro irgendwie so ein 0,5er Wasser zu holen. Das geht halt nicht, ne? Also wenn du jetzt gerade auch so auf der Mainstage oder da mitten vorne in den Stages richtig abgehst, da hast du einen Wasserverlust.
Ja, stimmt.
Der wird nicht mit 0,5 Liter Fläschchen wieder aufgefüllt. Da musst du richtig kippen. Also am besten Wasser.
Ja, gerade wo du gerade sagst mit Kippen, von wegen harte Drogenpolitik, also ich weiß nicht, hat jetzt nicht so lange gedauert, da wurde uns auf der Mainstage schon irgendwas angeboten, dann wurde mir noch später was bei den Spinden da, bei diesen Lockers, nochmal was angeboten, also das hat eigentlich nicht besser funktioniert als auf jedem Festival auch, ne? Das hatte ich auch, also die Kontrollen waren auch ziemlich läppsch, also ich hätte mir schon gedacht, dass jetzt tatsächlich, weil die Amerikaner da ja häufig so ein bisschen strenger sind nochmal, dass die da wirklich nochmal so eine Schippe drauflegen, also das war eigentlich nicht krasser oder ja.
Okay, also hättest auch einen guten Trip haben können.
Easy. Also ich kann sogar so einfach sagen, ich hatte so eine ich hatte so eine kleine Box dabei, wie man das nennt, so ein kleines Fläschchen, so sieht das aus fast, wo meine Earplugs drin sind. Und
okay. Ich dachte schon, was kommt jetzt?
Nee, wo meine Earplugs drin sind. Und das sieht halt aus wie so eine Dose, wo du irgendwas reinschmuggelst mit. Und er hat das auch gefühlt und fragt nur, was ist das? Ich sag so, ja, Earplugs. Ah ja, okay, kein Problem. Hat er nicht mal reingeguckt oder so. Ne? Also die verlassen sich halt anscheinend schon so auf dieses Wort. Ne? Ja. Und dann war halt nicht so.
Sagst du, meine Drogen. Ah, fuck, ich wollte es nicht sagen. Ja, scheiße, ja, du hast mich. Ja.
Aber wir müssen jetzt nochmal auf die Gesamtkosten zurückkommen, oder?
Ja.
Also ich habe, so wie ich ihn jetzt verstanden habe, 350 Ticket, nochmal 300 lassen. Also 650, 700 Euro quasi koste ich die drei Tage.
Also wenn du
Dollar haben wir jetzt,
ja,
ne?
Genau, musst du Dollar schon sagen. Ja, okay. Also klar, muss man umrechnen, das sind 1,1 ist der Umrechnungswert.
Also ein bisschen weniger in Euro.
Genau, ein bisschen weniger im Euro. So. Aber ja, im Grunde kannst du sagen, wenn du dann was trinkst, da auch noch, ne, so alkoholisches, dann bist du natürlich nochmal ein bisschen mehr, so wahrscheinlich 700, 800 Euro, Dollar. Aber man muss natürlich, darf man nicht vergessen, deswegen hinkt das Beispiel so ein bisschen, man muss natürlich auch nicht die Anreise in die USA dazu rechnen. Ja. Die ist ja nicht so ganz günstig, ne? Und Hotel und weiß ich nicht und
ja. Ja, und Übernachtung. Also die Hotelpreise waren dann bestimmt teurer als am normalen Wochenende.
Ich muss jetzt ehrlich gesagt gucken, wie viel unser Hotel gekostet hat. Das war aber nicht so teuer. Ich habe das auch über so ein Reisebüro gemacht, so das ging ganz gut. Ich glaube, unsere Flüge haben so, ich könnte das jetzt tatsächlich raussuchen, aber ich glaube, unsere Flüge haben so 500 irgendwas gekostet. Und das ist, also alle Flüge, ne? Also das war ein Flug einmal in die USA und dann noch ein Inlandsflug und das gleiche nochmal zurück. Und
also alle zusammen 550 Dollar.
Ja, genau. Nee, Euro.
Aber jetzt, also, ja, 550 Euro für dich als genau. eine Person für, hat Hin- und Rückflug genau, gekostet. So. Plus jetzt hinzu kommt noch Hotel.
Ja, Hotel, genau. Das waren auch nochmal so, boah, das müsste ich echt nachgucken, das weiß ich exakt nicht. Das kann ich kurz deutsch machen. Aber
Geld ist Jonas egal.
Genau, nee, das war halt so, also im Moment gibt es so viele Hotels. Also ich kann es gucken. Ja, also da steht's.
Ich hätte so, fuck! so. Fuck, war das teuer.
Steht der Preis bei. Nee, ich habe keinen Preis bei sich gerade. Also es war halt, ja, es ist auch, kannst du auch nicht vergleichen.
Hast, ne, du die, hast die schwarze Kreditkarte, ja, ne? Genau. Keine Preise.
Nee, ich bin ja reich, so deswegen, ja. Nee, aber nee, das kannst du, glaube ich, echt schwierig vergleichen, weil einfach die Sache ist, dass du da im Grunde genommen Riesenspanner an Hotels hast. Wir waren in so einem Hotel, das war jetzt Anführungszeichen nur 2,5 Sterne, aber man muss bedenken, die Amerikaner haben einen ganz anderen Standard als wir. Zum Beispiel der Bildschirm, also den Fernsehen, den du da hattest, ne, der TV-Bildschirm, Der war so ein Ding, das würdest du hier in kein 5-Sterne-Hotel bekommen, ne? Also das war Wahnsinn, okay. So, ne? Und das war auch alles sauber, das war groß, das waren zwei Doppelbetten und weiß ich nicht. Die sind da viel besser ausgestellt als hier, ne?
Also was kann man denn sagen, so 80 Dollar pro Tag, pro Übernachtung? Was schätzt du? Also ich will ja am Ende mal einen Gesamtpreis haben. Also wenn ich nächstes Jahr zum Ultra Music Festival fliegen möchte, wie teuer kommt mich das ungefähr so? All-inclusive. Auf den Preis will ich hinaus.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Warte, ich kann das theoretisch mal kurz mir raussuchen, ja. Also könnt ihr theoretisch über was anderes reden, aber
Ich habe nur eine Frage, aber dann belästige ich dich schon wieder. Du kannst nicht weiter raussuchen.
Ich habe es gefunden. Ja. Also das Hotel hat für pro Person 666 Euro gekostet.
Für?
Drei Tage? Nee, für 7 Tage.
Achso, 7
also
Tage.
Wir sind
dann bisher unter 100 Euro pro Tag.
Praktisch. Ja, gut, man muss halt, ja, also genau, auf dem Papier schon, aber du musst ja bedenken, wenn du da ankommst montags, wir sind halt irgendwie abends angekommen, dann hast du ja nicht so viel vom Tag, ne? Also da pennst halt da. Aber ja, genau. Ja, 7 Übernachtungen sind das ja dann genau genommen, oder? Welche Nachrichten müsste? Wohl, nee, sind's, ja, gut, Montag. Nee,
okay, aber dann also sag mal, du machst jetzt nur den Trip, du kommst da freitags an, obwohl, warte mal, der Flug dauert ja auch was. Schafft man das überhaupt? Nee, das schafft man nicht.
Nee, muss schon Donnerstag anreisen. Ja, ja.
Ja, also musst du mindestens von Donnerstag und dann ist das Festival, ist das auch sonntags noch oder meint man mit sonntags?
Nee, das ist auch sonntags.
Also ist Montag da ein Feiertag oder was?
Das juckt die halt nicht, denke ich mal. Also das hat ja ein Pech der Leute, die halt da irgendwie, weiß ich nicht, ne, das hat ja ein Problem.
Ist auch Tomorrowland auch, sonntags nachts zu Ende, nee. Ja, genau, so am jeden
Tag. Nö, also die viele normal, also so New Horizons oder so, macht nichts Sonntag. Die machen Donnerstag so Opening und dann Freitag, Samstag.
Das liegt aber daran, dass.
Nicht auf Montag gefeiert.
Das liegt aber daran, dass das New Horizons noch relativ jung ist. Das wurde ja aus dem Boden gestampft.
Meinst du, ab einer bestimmten Größe interessieren dann Wochentage?
Das sind so Sachen, also entweder wächst ein Festival irgendwann schnell genug oder das wird halt künstlich aufgepumpt. Also wenn du da halt so ein paar Stars hast, dann ist dir klar und du verteilst sie ordentlich, dass die Leute 3 Tage kommen, ne?
Ja, okay. Okay, also das heißt, du musst von Donnerstag auf Freitag, von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag und auf Montag. Also du brauchst 4 Übernachtungen.
Ja.
Sagen wir mal
80 Dollar.
$80.
Ja, also 250 Dollar Übernachtung nochmal, günstige Übernachtung dazu.
Mhm. Okay. Das heißt, wir haben ungefähr 600 Flug, dann nochmal
650.
Dann nochmal 250 packen wir drauf, Übernachtung, Hotel. Ja, das dann
sind insgesamt 1,7.
900 plus, was hast du vorher? 1,7 insgesamt.
Ja, ein Dollar. Also so 1,400.
Ein bisschen mehr wird das schon sein. 1,520 oder so ist das, glaube ich, bestimmt. Meine ich. Oder ich guck mal, ich kann mal umrechnen. 1,700 Dollar, was da? Dollar sind 1,509 Euro.
Ja. Also 1,500 Euro.
Genau.
Ja. Und wenn du sozusagen so Studentenklasse da. Ja,
genau. Also so, dass du halt gut leben kannst. Hostiere genau, aber jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ne? Also
Pizza und 2,5 Sterne Hotel.
Ja, genau. Ja, also man muss natürlich dazu rechnen, das habe ich jetzt nicht gesagt. Du musst natürlich auch irgendwie in den USA noch die Tage davor überleben, ne? Also klar, wenn du jetzt diesen Ultra-Trip da buchst, wie ihr das gemacht habt, dann ist das anderes, aber wir mussten natürlich auch noch die Tage davor irgendwie was essen und so, ne? Das war halt nicht im Hotel drin, da war nur ein Frühstück drin, das haben wir aber nie in Anspruch genommen.
Ja.
Ja, gut, aber in Deutschland musst du auch leben, ne? Aber ein bisschen billiger, aber du musst auch.
Ja, wir wollen ja nur wissen, wir wollen ja nicht die Tage davor, wir sollen wirklich nur Ultra Music Festival mindestens 1,500 Dollar kannst du.
Ja, das ist natürlich also
Euro.
Einfach der Anreise geschuldet, muss man einfach sagen.
Ja.
Und sonst an sich halt, was das Festival, was man dann erwähnen kann, glaube ich, dieses Jahr, ist halt einfach, was glaube ich viele im Vorfeld schon so erwähnt hatten, auch so in so etwaigen Gruppen wie Housefans auf Facebook, Tatsächlich war das Line-Up halt irgendwie schwächer als die letzten Jahre. Ich weiß nicht, woran das lag, ob das irgendwie...
Fand ich auch.
Also vielleicht haben manche, ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht haben ja manche irgendwie kalte Füße bekommen von den Artists, beziehungsweise deren Management oder Booker und haben dann im letzten Moment gesagt so, ja, nee, Location-Wechsel, bis ihr nichts Festes habt, dann müsst ihr uns nicht ankommen. Und in der Zwischenzeit waren da ganz viele andere Festivals, also zum Beispiel W&W haben irgendwo in Asien gespielt und keine Ahnung. Und das sind jetzt so Acts, die sind eigentlich immer da, ne? Und klar, okay, Hardwell hat jetzt Pause, das ist halt Pech, aber solche großen Acts, die fehlen dann teilweise, ne? Also da war halt teilweise eine geringe Stardichte.
Aber gab es doch damals die Gerüchte, dass Hardwell zum Ultra Music Festival 2019
genau,
wieder am Start
ist? Genau, das haben manche Leute erwartet, so, dass das halt so wie Swedish House Mafia so das große Ding wird.
Ja, die waren auch nicht da. Das ist für mich jetzt mittlerweile so ein Riesenjoke. Also die haben letztes Jahr ihr Comeback gefeiert. Es ist keine Single rausgekommen bis heute. Und die sind auch nicht mehr aufgetreten jetzt beim Ultra Music Festival.
Nee, das stimmt. Aber die kommen jetzt irgendwie beim Ultra Europe.
Ja, da kommen jetzt. Lustig. Ne? Breaking News. Ja, Breaking also, News. Wenn ich nehme ja gerne mal die Rolle ein des großen Act-Kritikers. Wenn jetzt da von Swedish House Mafia nichts irgendwie Gewaltiges kommt, ne, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese ganze Hype-Manie, ja, ist doch damit völlig widerlegt worden, dass das alles irgendwie, also ich fand das jetzt, ich weiß nicht, das so groß anzukündigen und dann kommt einfach nix.
Ja, ich glaube, da machen wir auf jeden Fall eine extra Sendung zu, wenn die die erste Single rausbringen, zumindest in unseren Premium-Folgen. Ich wollte aber nochmal sagen, also das Ultra Music Festival dieses Jahr echt nur auf dem allerletzten Drücker ausverkauft war. Vielleicht ist das auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass die Künstler vielleicht mit weniger Gage rechnen mussten dieses Jahr. Also es kann ja durchaus sein, dass sie irgendwie sagen, so neue Location, wir sind eh noch nicht ausverkauft, das Ticketing läuft schleppend an so. Wir können euch dieses Jahr nur 20% weniger bezahlen als im Vorjahr. Und dann sagen schon ganz viele große Acts, alles klar, dann mache ich doch das Booking in Las Vegas oder irgendwo in Asien oder so. Mhm. Die besser bezahlen.
Ich würde dann auch gerne mal wissen, jetzt so dein Fazit zu dem Ganzen. Ist das jetzt noch ultra gefühlt? Oder ist das jetzt einfach, hat das sein Alleinstellungsmerkmal durch diese Skyline, durch dieses Besondere verloren und ist es im Grunde einfach eins von vielen Festivals? Ja. Weil man muss ja sagen, es mangelt jetzt weltweit nicht an großen Festivals, habe ich das Gefühl. Stimmt. Also ist es jetzt...
Also, ja.
Können die damit eine neue Ära beginnen oder ist das jetzt eher so ein trauriger Zug?
Also, ich glaube, ganz ehrlich, dass das Ultra seinen Peak erreicht hat, auch schon darüber hinweg ist. Das wird das letztes Jahr gewesen sein. Vielleicht,
und jetzt schon so ein Step
genau,
runter.
Also, vielleicht kommt jetzt auch noch das Riesending, wird, weiß man ja nicht, ne? Aber, du merkst das einfach so daran, im Grunde genommen, ich glaube, was das Problem ist bei so Sachen wie Ultra zum Beispiel, du gehst halt dahin und du gibst den ganzen Sachen immer so unterbewusst so ein Ultra-Bonus, weißt du? Du sagst immer so, ja, okay, das Set ist geil, aber boah, ich bin gerade beim Ultra, das ist richtig geil, ne? Also das ist halt immer so eine Sache, das habe ich auch teilweise gemerkt, da habe ich zum Beispiel so Sets wie Nicky Romero's Set, das war jetzt nicht besonders berauschend, aber jetzt auch nicht schlecht. Das habe ich eigentlich ganz so schon am Baruchwell damals gesehen und da fand ich das auch ziemlich gut. Beim Ultra fand ich sogar relativ, also wirklich gut, ne? Also war noch so eine Stufe besser. Aber da habe ich mich auch letztendlich dann rückblickend so gefragt, war das jetzt vielleicht einfach nur, weil das dieser Ultra-Bonus ist, weil du immer das Gefühl hast, was sie auch ja vermitteln über Social Media und so, dass du dass so ein Teil von sowas ganz Großem bist, von sowas, was ganz wichtig ist, ne? Wie das von Tomorrowland auch ist.
Fire-Phänomen. Ja, genau. Dass du so denkst, du bist hier, jetzt, wir sind hier auf der Insel von Pablo Escobar und so. Ja. Es ist was ganz Besonderes. Ja. Und ja, aber meinst du, man kann dieses Gefühl aufrechterhalten durch jetzt diesen Location-Wechsel und
also,
so? Das ist die Frage, ne?
Ja, das ist eine gute Frage. Da ist noch, auf jeden Fall haben die noch da Luft nach oben. Ne? Also da gibt es noch ein paar Sachen, die können die besser verbessern. Das heißt also, die Abschirmung zwischen den Bühnen, die können das mit mehr Liebe gestalten. Muss aber natürlich bedenken, habe ich ja schon vorhin erwähnt, dass das Ultra nie ein Festival war, was irgendwie großartig auf so Märchenwelt oder sowas gesetzt hat. Aber
musste es ja auch nicht, weil es diese geile City Skyline eben hatte, ne? Und jetzt muss man halt sagen, man muss es neu bewerten, weil Tomorrowland kommt halt mit seiner riesigen Märchenwelt, mit ganz vielen Installationen, mit haben wir ja im Livestream, habe ich das gesehen, so Tänzern auf riesigen Stelzen oder so Sachen, die so hin und her schwingen und so, ne? Also da ist ja ganz viel geboten und Ultra hat das jetzt quasi auf die Schnelle nicht hingekriegt, richtig?
Also ich sag ja, man muss aber denken, wenn man das, die haben das jetzt in 4 Monaten auf die Beine gestellt, das ist schon Wahnsinn, so, ne? Das ist
Das ist nicht meine Frage. Also, dass das für 4 Monate krass ist, glaube ich. Also
insgesamt krass.
Aber kann das insgesamt jetzt so durch den Wegfall dieser krassen Location und allem, was dazugehört, hatte ja jetzt eben, wie du ja sagtest, nicht diese magische Welt oder kein Thema. Das ganze Festival hatte kein Thema oder so.
Ja, dann hat es nie, genau.
Genau, also ja, wie gesagt, aber das ist jetzt die Frage, ob es für die Zukunft dann halt noch reicht, ne?
Also ich würde sagen, das Ultra ist nicht besser als jetzt so gleich große Festivals wie das Festival. Sebastian hat das letzte Folge mal, glaube ich, gesagt, du hast, oder weißt du, wo du das gesagt hattest, ich weiß nicht, in der Premium-Folge, sagst du, ja, das Ultra ist das wichtigste EDM-Festival auf der Welt. Würde ich unterschreiben. Aber es ist nicht mehr das, was tatsächlich die Massen am krassesten zieht. Das hat weniger Pull. Das merkt, also klar, hier in Europa ist das sowieso, weil das Tomorrowland einfach näher ist. Aber auch da, glaube ich, da waren zum Beispiel unfassbar viele Asiaten. Also du hast dann unfassbaren, haben auch ganz viele Presseleute gesagt, das wäre denen auch ganz krass aufgefallen, dass dieses Jahr noch viel mehr Asiaten da gewesen wären. Also das heißt, also das heimische Publikum ist natürlich noch krass vertreten, keine Frage. Aber auch die Asiaten sind da unfassbar viele, ne? Und die Stimmung war auch nie so, dass ich so dachte, wow, ja, das ist wirklich ein Next Level, so, ne? Weil das war eigentlich, wenn ich jetzt mal meine Festival Vita gucke, wie auch immer, war das so der größte Name, international betrachtet. Und da war es eigentlich nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute haben das auch so in dem Sinne wertgeschätzt, ne? Die haben ja diese Sachen gemacht, wie dieses Ultra You mit diesen Händen vorm, was sie immer im Livestream sehen, um diese tollen Insta-Bilder zu bekommen. Aber letztendlich war, muss ich sagen, das Ultra überhaupt keine Täuschung, das nicht. Aber auch was so neue Musik anging oder so, war da kein Moment, wo ich wirklich dachte, so, boah, ja, das ist echt Next Level hier. Überhaupt nicht.
Ja, bleibt spannend. Ja.
So ist das.
Sebi noch
ja,
da?
Ja, die haben, die Amerikaner haben ja auch dieses EDC, ne, das Electric Daisy Festival, oder Carnival ist das ja.
Ja, Electric Carnival.
Genau, das ist, glaube ich, so. Ja, genau, der Abel war ja auch ein paar Mal da. Ich glaube, das ist auch eine ganze Ecke beeindruckender.
Ist das in Las Vegas?
Und Orlando, beides.
Ja.
Achso, okay. Ja, also das ist das EDC, habe ich mich lustigerweise mit einem unterhalten, hier dieser Matthew von UADM, der deckt zu Florida ab mit Festivals und der sagte nur, der sei wohl auch jedes Jahr auf dem EDC oder ganz oft jedenfalls gewesen und das ist dann noch was ganz anderes. Ne? Ultra ist halt so ein bisschen Mainstream-Festival und das EDC hat also beschrieben als Mischung zwischen Ultra und Burning Man. Das fand ich ganz lustig.
Okay.
Weil das EDC ist zwar nicht so weit außerhalb und Wüste, klar, okay, in Las Vegas schon, mehr oder weniger, aber
ist alles Wüste.
Ja, nee, aber was halt ganz lustig, das siehst du auch in den Videos da, die Leute verkleiden sich zum Beispiel. Ne? Also viele kommen tatsächlich mit diesen Lichtinstallationen, das ist noch eine viel verrücktere Welt, glaube ich so. Und da ist wahrscheinlich erstens Drogenumschlagplatz Nummer 1 und vor allen Dingen aber auch eine ganz andere Stimmung nochmal, weil einfach die Leute sich auf sowas anderes einlassen. So, ne? Weißt du, die sind da viel, also ich war nicht da, aber so wirkt das auf mich und auch die Erzählung, wie er das so beschrieben hat, das ist halt anscheinend so, dass da mehr so diese Verrückten hingehen, so, ne? Im positiven Sinne.
Ja.
Ja.
Dann. Okay. Vielen, vielen Dank für deine
gerne.
Auskünfte. Immer ganz spannend, der Blick vor allem hinter die Kulissen.
Ja, ich finde, es wird auch spannend zu sein, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Wenn die zum Beispiel nochmal die Location wechseln, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass das nicht so optimal war alles. Und das wird sicher...
Ich glaube, die Insel von Pablo Escobar empfiehlt sich. Ja,
die ist jetzt frei.
Die ist jetzt frei.
Ja.
Ich würde dann ein Luxusfestival draus machen. Mit Ticketpreisen um 200.000 Euro.
Ja, also ich kann noch eben ganz kurz sagen, ich war in den letzten Jahren immer relativ stark hyped, so Ultra Music Festival. Das war so, dass ich dann auch das ganze Wochenende eigentlich den Stream verfolgt habe und echt deswegen wach geblieben bin und so. Und dieses Jahr hatte ich das überhaupt nicht. Also ich fand das Line-Up schwach und hatte überhaupt keine Motivation.
Woran, ich habe eine Frage, weil ich kann das nie so beurteilen, weil für mich... ich kann das nicht so beurteilen, wann ein Line-Up stark ist und wann schwach. Wann ist das für dich stark und wann ist das schwach?
Also stark ist es, wenn halt relativ viele DJs aus der Top 100-Liste auftreten auf der Mainstage.
Okay.
Und wenn du, also dieses Jahr, wenn du so das Line-Up durchgegangen bist, da kanntest du die Hälfte der DJs gar nicht, ne? Also waren irgendwelche auf der Mainstage, klar, das ging noch. Aber dann so auf der Worldwide Stage und so, da gab es so viele Artists, da habe ich noch nie was von gehört und dann
ist
auch nicht hyped so.
Vergleich einfach mal, ganz ehrlich, vergleich mal Perucaville 2018 mit Ultra 2019. Also das war, wenn jetzt mal ganz objektiv betrachtet, und jetzt Werbung die ganze Zeit zu machen für das Festival, das Rookover hat echt ein viel krasseres Line-Up. Ne? Also da waren wirklich noch viel mehr Stars. Und klar, die, also zum Beispiel bei Martin Garrix haben die so dieses Kreuz, was der immer mit sich rumschleppt, da runtergefahren. Ne? Das ist ja so ein LED-Ding da. Das war eigentlich ganz cool gemacht alles, aber da war nie so dieser Moment, wo du dachtest, so, wow, next level. Und auch so die Sets, also da war keins da, wo ich dachte, so, das war echt eines der fettesten Sets, die ich je gehört habe oder so. Also zum Beispiel Afrojack und David Guetta haben mit Sicherheit eines ihrer besten von allen, die ich jemals gehört habe, gespielt. Allerdings muss man auch da sagen, war das auch nicht so, als würde ich das jetzt irgendwie als Meilenstein oder sowas bewerten. Ne? Und da fehlte einfach auch viel.
Aber was sollen die denn machen?
Ja, das ist genau die Frage. Also. Das hatte ja, glaube ich, auch Sebastian, oder ich weiß nicht, wer das von euch war, hatte mal gesagt, ja, dass hier die Van Halen schon mitnehmen müssen. Das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass sie sich versuchen, neu zu erfinden. Und ich meine, ich bin da wirklich auch ein Fan so der Szene. So, ne? Ich mag das ja alles super gerne. Aber auch ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin langsam müde. So, ne? Ich habe halt jetzt wirklich, ich war ganz oft im Bootshaus so jetzt, und das mache ich immer noch gerne. Das ist auch was anderes als Festival. Ich war jetzt auf mehreren Festivals, ich war auf vielen Konzerten. Und ich denke immer so, ja, so jetzt langsam reicht auch, ne? Weil die spielen immer das gleiche. Martin Garrix habe ich weiß nicht wie oft gesehen, David Guetta weiß nicht wie oft. Und gerade Martin Garrix, wie Sebastian das immer witzigerweise sagt, der spielt halt jedes Jahr die gleiche Tracklist, ne? Da kommt nichts Neues hinzu. Da kommen mal so, werden zwei, drei Lieder ausgetauscht, dann bringt er seine neue Show damit, die wurde ja so groß angekündigt hier, dieser Damien Pinto, The Voice of Ultra, hat ja dann gesagt, ja, das war das beste Set, was er je gesehen hätte. Und ich glaube, alle im Publikum dachten sich nur so, ja, war ganz gut. Und auf Instagram, also selbst seine Die-Hard-Fans, der hat teilweise Fanpages, die haben über 100.000 Follower, also wirklich groß, also die haben sich dazu geäußert und haben gesagt, ja, war nicht so seine beste Performance. Also ist halt wirklich immer das Gleiche, ne? Gold Skies, Turn Up the Speakers, Tremor und so weiter. Und da der halt auch keine Festivalbanger mehr bringt, also nicht mehr so Big Room Zeugs oder was auch immer, kann der auch nur noch das spielen.
Ja, es werden ja keine Tracks in die Richtung released. Genau. Es werden ja keine Festivalbanger released. Also spielen die entweder das alte Zeug oder spielen Mashups. Ja. Aber das haben wir ja schon herausgefunden, das Problem.
Ah, das wird immer schlimmer nach meiner Meinung nach. Also das wird immer blöder, ey.
Also ich habe das ja schon vor zwei Jahren, habe ich ja diese Festival-Tour sozusagen in Deutschland gemacht und war ja mit der Kamera da unterwegs in diversen Festivals. Und mir hat genau quasi eine Saison gereicht, dass ich so gedacht habe, so, ja, ist geil, Festival, geil, nächste Woche, oh cool, gehe ich mal dahin. Und am Ende dann war ich so, dass ich gesagt habe, nächstes Jahr, ach du, weißt du, ich warte mal.
Ganz genau so.
Ich warte mal jetzt ein paar Jahre, bis sich das weiterentwickelt hat und dann gucke ich mir das nochmal an. Weil, ne, also das, aber wir sind da auch sehr stark, das muss man auch dazu sagen, wir sind sehr stark auf dieser Artist- und Performance-Betrachtung. Ne?
Ja, ja,
also
genau.
Das ist ja für die meisten Festivalbesucher ist das, glaube ich, gar nicht so das Ding. Es geht um das Event, dahin zu gehen, das Wochenende mit Freunden. Ich glaube, diese ganze Performance von den DJs ist mehr oder weniger, das ist so Beiwerk. Aber ich habe das Gefühl, also was ich auch so von Leuten höre, die zum Beispiel, ich habe Bekannte oder ich habe Überbekannte, kenne ich Leute, die jetzt zum Beispiel jedes Jahr zur Tomorrowland gehen. Und dann, das ist ja schon so eine eingeschworene Truppe, die kaufen sich dann ihr Ticket, haben dann da ihr Camping. Und welche DJs da spielen und wann die spielen und wie die performen, das ist so fucking
klar,
geil.
Das gibt's ja auch beim Hurricane Festival oder beim Wacken da, weißt du, die fahren da hin, wollen Dosenbier trinken ein Wochenende und im Schlamm zelten.
Ja.
Und wer da jetzt endlich spielt, ist, glaube ich, völlig egal. Also es geht
das
einfach nur
auch
ums.
Ganz krass bei Nature One, ne?
Ja.
Gibt viele, die ich dort dann auch interviewt habe, die sagen, sie haben sich gar kein Festivalticket gekauft. Die sind auf dem Camping. Auf dem Campingplatz sind ja auch irre viele Anlagen. Und die sagen, wir machen hier drei Tage Assi-Camping, haben hier Techno und Geballer und ich spare mir die 160 Euro fürs Ticket.
Ehrlich gesagt, ist auch voll gut da auf dem Campingplatz. Ich habe das auch gemacht schon, das ist Spaß gemacht.
Ja, also ich habe das auch mehrere Jahre gemacht. Jetzt bin ich alt, ich will schlafen nachts.
Ja, ich habe das auch. Mit Anfang 20 habe ich das gemacht, ja.
Genau, Anfang 20 macht das auch Bock und da kannst du mal, also da geht das irgendwie. Ja, also das muss man natürlich immer berücksichtigen. Ich hatte ja damals auf Nature One das Quiz gemacht. Ich habe Leuten, ich hatte so Fotos ausgedruckt von DJs auf der Mainstage und habe das den Leuten auf dem Campingplatz Fotos gezeigt und gefragt, ob sie die DJs kennen, ne?
Ja.
Und die meisten kennen die ja nicht.
Ja.
Also. Die wissen nicht, sehen Fotos, wissen nicht, wer das ist.
Ja, klar. Also das hast du bei Ultra auch. Also wenn da irgendwie auf der Worldwide Stage da so ein Voreact, ne, kennst du auch nicht unbedingt, ne? wie der aussieht halt.
Nicht nur auf der Worldwide Stage, also auf der Mainstage war so ein Act, den kannte ich nicht. Vielleicht ist der in den USA so ein Ding, aber der hat auch nur Kacke gespielt. Also den hat er gar keinem gefallen. Ja, die Menge ging auch nicht ab. Das war wahrscheinlich die traurigste Performance, die ich hier gesehen habe auf dem Festival.
Ja, wir haben ja letzte Woche auch besprochen schon zum Beispiel Matt Toma, ne? Der hat ja auf der Mainstage gespielt, in der Fernsehübertragung. Also wie der vorher im Gesicht aussah, wusste ich auch nicht, ne?
Ich weiß gar nicht, wie der hieß, so, da habe ich mir gar nicht angeguckt. Also wir waren da irgendwie halt in der Nähe, haben das mal mitbekommen und näher musste ich auch eigentlich nicht kommen. Also das hat mir schon gereicht. Und das war auch wirklich, wie gesagt, also nee, da waren so ein paar Acts, die waren halt so Warm-Up-Programme, wie man das halt kennt von der Mainstage, ne? Und zum Beispiel der erste Tag, würde ich sagen, der war jetzt mal rein stilistisch wirklich schlau geplant. Also das hat so angefangen mit so Groove House, wie auch immer man das nennen will, so ein bisschen groovy Beats. Dann wurde es so elektronischer mit Fede de Grand, dann halt in die Richtung so Progressive House, Big Room, Nicky Romero und so weiter. Und das hat sich schon gut entwickelt immer, aber du hast halt, was in den USA fehlt zum Beispiel häufig, ist halt, du hast halt da nicht diese Hardstyle-Acts zum Beispiel, die sowas closen oder so diese Psytrance-Acts auf der Mainstage, das hast du gar nicht da. Das trauen die sich alle nicht. Die lassen halt die lassen halt den Abend mit 128 BPM beginnen und auch damit wieder enden. Und dadurch ist so...
Okay, also es kriegt keinen so völlige, nochmal so am Ende 150 BPM Hardstyle, gib ihm.
Muss ja auch gar nicht immer.
Das
aber gibt's.
Ja, ja. Also das Line-Up, vielleicht kann man so sagen, das ist super amerikanisch gewesen. Ne? Ich habe einmal gesehen, auf der Live-Stage war dann so ein Typ, Jonas G oder so hieß der. G. Jones hieß der. Und der hat da so live gemacht mit seinem Laptop und so einem Mixer und so, ne? Und ich hatte noch nie was von dem gehört. Der hat einen riesen Fanbase, irgendwie macht Millionen Streams auf Spotify. Mit so experimenteller Elektronika-Musik, so, ne? Und die haben den da hart gefeiert, so, ne? Aber ich glaube, wenn du den hier in Deutschland auf dem Festival auf die Bühne stellst, dann fliehen alle, ne? Also.
Ja. Aber das ist ja eh nochmal so ein Phänomen mit diesem, dass es Acts gibt, die in ihrem Kosmos haben die eine riesen Fanbase, die füllen, weiß ich nicht, machen so eine ganze Stage voll.
Die machen Hallen voll, ja, genau. Und das sind aber auch dann Amerikaner, weißt du, die kennen.
Ja, aber das gibt es auch tatsächlich, also darüber würde ich gerne mal eine Premium-Folge machen, und zwar über SDP. Ja, kennst du ja den deutschen Act.
Ja.
Also die Band, ja, ja, ne? Mit, also ich finde die unglaublich krass, aber ich habe das Gefühl, die kennt keiner. Die kennt, also
die, doch, die kennt man.
Nee,
die kennt sogar ich und ich höre gar
keinen. Nee, ich habe mal im Freundeskreis nachgefragt, der nur so Radio hört, also gar nicht elektronisch, ne? Der ist nur so Radiohörer. Die kannten die alle nicht. Und dann guckst du mal, wie krass die eigentlich unterwegs sind, ne? Was die für Touren fahren und wie groß die sind. Also ich finde immer, guck mal, ihr sagt jetzt so, ja klar,
die kennt man. Ja, aber du sagst doch, nee, du bist jetzt aber widersprüchlich. Also du sagst, die kennt keiner und dann, oh, wie große Touren die machen.
Nein, genau das meine ich doch. Genau das ist ja mein Argument, dass ich sage...
Ja, aber wenn die große Touren machen, dann kennt man die ja.
Nee, eben, das ist ja das Phänomen, was ich gerade beschreiben möchte. Ja, okay, die haben große Touren, die finden statt wie der Act, den du eben beschrieben hast, auf irgendeiner komischen Stage auf Ultra oder so. Aber wir kennen die dann irgendwie nicht. Und ich glaube, man muss sich komplett davon verabschieden, den kennen alle. Das ist so, du hast so Acts, die Touren, die sind voll am Start. Aber dann kennen wir die auf einmal nicht. Und wir kennen zum Beispiel irgendwelche Acts und meinen, die sind voll am Start. Und dann kennen aber ganz viele Leute die auch wieder nicht.
Klar, das gibt, kennst du das Phänomen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber manchmal hast du auf Spotify, siehst du dann so einen Mumbaton-Latino-Song. Ja. Du hast noch nie was von dem Act gehört und er hat dann 550 Millionen Streams in den letzten 2 Wochen oder so gemacht. Weil ja im ganzen lateinamerikanischen Bereich oder in der lateinamerikanischen Welt ist das ein Mega-Hit, aber der kommt einfach hier in Westeuropa noch nicht an.
Ja, aber das ist jetzt, das wäre jetzt so auch noch regional klar, ne? Aber ich sag dir, das gibt es sogar dann innerhalb Deutschlands, also siehst du ja allein schon an Deutschrap. Ne? Deutschrap macht teilweise, da gibt es so Acts, die machen 100 Millionen Streams und mach mal eine Umfrage auf der Straße, wer die kennt. Ja. Und das ist das Schwierige. Also
das ändert sich gerade ganz bisschen, weil die auf einmal in den Single-Charts auch durchstarten. Also zum Beispiel so ein Mero, wenn der jetzt nicht auf Platz 1 gegangen wäre mit seinem Baller los, da so letztens und mit seinen Singles danach, dann hätte ich den nie mit auf dem
Schirm. Ja, und frag mal eine Umfrage auf der Straße, wie viel Mero kennen. Also mit einer repräsentativen Umfrage, ne? Also nicht nur jetzt Schüler zwischen 13 und 18 fragen, sondern wirklich aus komplette Bevölkerungsschichten, aus allen Altersklassen. weiß ich nicht, vielleicht kennen den 5% oder so und der hatte eine Nummer 1 Single. Ja, ja. Also daran müssen wir uns mal gewöhnen, dass das tatsächlich passieren kann. Und dann macht Mero wahrscheinlich eine Tour und füllt am Ende riesige Säle und ganz viele kennen den aber nicht.
Klar. Ich habe das Problem mit YouTubern. Da gibt es ja so viele.
Genau, ja.
Die haben
war doch jetzt auch. Dena war zu Gast bei einer Talkshow. Hier bei Anne Will oder so, ne? Hat auch richtig gut performt und hat mega viele Abos und du wirst eine Zielgruppe haben, wo den einfach, also eine gewisse Zielgruppe kennt den komplett und eine andere Zielgruppe kennt den gar nicht.
Ja, ja. Ja. Klar, das sind irgendwelche YouTuber, Zielgruppe 14 bis 16, ich bin halt deutlich älter und dann kommt
nicht. Ja, eben. Ja, eben. Und deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, so dieser, ja, den kennt ja keiner. Und dann ist immer so,
ja, ja.
Guck mal, in der Zielgruppe, da kennen den wahrscheinlich dann alle. So.
Genau. So, Jungs und Mädels, wollen wir für heute Feier machen?
Ja, können wir machen.
Haben wir eh schon leicht überzogen. Alles gesagt.
Ach, haben wir kein Zeitlimit. Nee.
Freuen sich.
Alles klar, dann würde ich sagen, Jonas, vielen Dank, dass du zu Gast warst und so ausführlich berichtet hast. Vielleicht hat ja der eine oder andere Hörer jetzt Bock bekommen, auch nächstes Jahr zum Ultra Music Festival zu fliegen oder auch nicht.
Wenn ja, dann macht 1.500 Euro klar, dann könnt ihr den Spaß haben.
Ja. Ja, die Leute können mir auch gerne noch, also wenn ihr welche speziellen Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne stellen unter jedem Artikel bei Dancehards. Da sind welche Kontakte habt von mir verlinkt, da kann man mich irgendwie erreichen.
Genau.
Genau, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht oder Fragen habt, dann ja. Jonas, euer Mann.
Alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.